Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 2 hoch 7 plus 1.
Plus 1.
Heute mit dem Felix, den ihr schon gehört habt.
Felix.
Und mit dem Flydi an der VoIP-Leitung.
Flydi an der VoIP-Leitung.
Und mit dem Matt.
Ja, der Matt ist heute in Angriness-Stimmung.
Angry Matt.
Angry Matt.
Angry Birds.
Matt der Angry Bird, genau.
Angry Mets.
Aber zu den Angry Birds kommen wir später ja noch.
Stimmt, ja. Ein bisschen vorgegriffen. So, wir haben mal wieder einen Tumblr der Woche.
Oh, so schön. Oder soll ich ganz kurz erst mit dem anfangen, was quasi in der letzten Zeit war, mit dem Camp?
Ja, dann schieb das doch mal, zieh das mal kurz vor.
Weil ich finde es immer schön, wenn man quasi erst am Anfang über uns redet, weil dann kann man das skippen, wenn die Leute das nicht interessieren.
Auf jeden Fall.
Ich finde das immer gut. So, genau, es war Camp. Das Chaos Communications Camp 2015 und wir hatten ein Hörertreffen, wo ganz viele Leute kamen, also 10, glaube ich. Der Leadname konnte es diesmal nicht organisieren, aber dafür hat es der Schmidtler auch gemacht, das heißt, es ist tatsächlich passiert und wir haben ein Beweisfoto sogar, irgendwo auf dem Tumblr, Twitter und
mit verhüllten Gesichtern?
Alle sind da total offen und ist ja quasi eine gute Stimmung und die Leute sind nett und sind alle gut drauf und machen alle Urlaub, quasi wie so ein riesiges Nerd-Urlaubs-Camping-Fest.
Schön.
Ja, also wenig.
Ein Nerd-Urlaubs-Camping-Fest.
Ja, weniger so dieses Vorträge und irgendwie wichtige Sachen herausfinden und mehr Socializing, Leute treffen. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Feeling, als wenn man auf dem Kongress unterwegs ist.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich war ja vor 4 Jahren auch da und das war schon ganz angenehm.
War cool, ja. Es ist halt sehr entspannt einfach. Man sieht trotzdem, was die Leute so gemacht haben, was sie mitbringen. Aber prinzipiell geht es erstmal wieder die Alten, die jetzt irgendwie umgezogen sind oder irgendwo anders sind, mal wieder zu treffen, weil da treffen sich dann doch relativ viele Leute.
Ja, es gab, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dieses Jahr wieder ein sehr cooles, wie nennt man das, Giveaway bei euch? Oder also gibt's ja bei jedem Kongress gibt's immer so ein cooles Gadget und
Trinket, würde ich sitzen nennen.
Ja.
Ich weiß nicht, es war das, also im letzten Jahr vor vier Jahren gab's die Rocket, was quasi so ein Umhängeteil war, was wo man dann seinen Namen drauf sich bewegen lassen konnte. Ein Mikrocontroller war ganz nett. Aber in diesem Jahr gab es das Radio mit 1 geschrieben, weil es so super hacky ist. Mhm. Und das ist quasi ein HackRF, was ein Software-Defined Radio ist. Das heißt, damit kann man nicht nur quasi ganz viele Frequenzen empfangen, sondern man kann damit auch senden. Das heißt, ist quasi wie so eine Fernbedienung für alle möglichen Sachen, die in Frequenzspektrum von 50 MHz bis 4 GHz, glaube ich, sind. Das heißt, es ist ein relativ großes Frequenzspektrum. Da gibt es viele, viele interessante Sachen zu entdecken, wie zum Beispiel die Satellitenfotos, sondern die Fotos von den Wetterballons, die verschicken nämlich ihre Fotos in Klartext, über auf einer bestimmten Frequenz und die kann man dann auch mitschneiden und kann man sich dann auswerten. Und das sind dann nicht nur so shitty Fotos, sondern das sind richtig geile, hochaufgelöste Wetterfotos. Und das ist schon echt eine coole Sache. Yeah. Und das ist halt nur eine von den ganzen coolen Sachen, die in diesem riesigen Frequenzspektrum noch zu finden sind. Ja, genau. Und das kostet normalerweise, wenn man es so kauft, $300, glaube ich. Also das HackRF selber, wenn man das jetzt frisch kauft.
Okay.
Und fürs Radio hat es jeder von den quasi, die ein offizielles Ticket hat, bekommen. Und mal schauen, was dann im Jahr rauskommt, weil diese Software Defined Radio gab es ja früher so irgendwie Amateurfunker, haben irgendwie irgendwelchen Quatsch damit gemacht. Aber es war so eine bisschen eingeschworene Gruppe. Und wenn man das jetzt 4.500 Nerds auf dem Camp einfach mal so gegeben hat, kommen da unter Umständen ganz interessante Sachen noch bei raus.
Hm.
Und ich denke, das ist eine coole Chance einfach.
Hm. Ja, also bin ich auch mal gespannt, weil bei mir war ja dieser Effekt, ich habe dann diese Rocket auf dem letzten Camp irgendwie da so die ganze Zeit mit rumgespielt und irgendwie mir das SDK für gebaut und sonstige Sachen und dann bin ich daheim angekommen und jetzt ist halt immer noch der 3D-Krebs, den wir damals drauf geflasht haben, drauf. aber ich habe seitdem irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte immer irgendwas theoretisch damit machen und hatte dann immer irgendwelche anderen
Sachen. Ja, das Coole an einem Software-Defined Radio ist ja wirklich, dass man damit mehr machen kann, als nur irgendwie seinen Namen anzeigen. Dass man es wirklich für was hernehmen kann. Und das finde ich echt.
Welches Frequenzspektrum kann das denn?
Wie gesagt, 50 Megahertz bis 4 Gigahertz. Okay. Also
relativ, das ist schon ganz schön viel.
Da 2,4 Gigahertz ist WLAN quasi und oben und unten die ganzen Satellitenfrequenzen ist quasi alles mit dabei.
Mhm. Ich erinnere mich noch an die
2,4 Gigahertz.
Genau.
Ja. Und bei mir war es halt die AFU-Zeit, da hatten wir irgendwie 2 Meter und 70 Zentimeter häufig verwendet. Das waren so 144 Megahertz und 440. Das heißt, ist auch voll abgedeckt.
Ja.
Und Kurzwelle ist, glaube ich, ein bisschen weniger.
Ich muss mal schauen, also vielleicht lüge ich also jetzt 10, auch.
10 Meter Band ist irgendwie so um die 20 Megahertz rum, also das,
warte,
das
kannst du. Ich schau mal ganz kurz, ob es Megahertz oder Kilohertz war, nicht, dass ich wieder Quatsch erzähle, das passiert ja öfter mal. Genau, Frequency Range von 50 Megahertz bis 4 Gigahertz. Habe ich keinen Müll erzählt. Genau, es ist
cooler Schild.
Kompatibel, Software-kompatibel mit dem HackerF. Das heißt, man braucht nicht irgendwie irgendwelchen Extra-Shit wieder, sondern es funktioniert einfach mit dem, was es davor schon gibt. Und das, finde ich, ist also eins der wichtigsten Sachen einfach.
Mhm. Mhm. Ist das dann irgendwie sowas Eigenes von HackRF oder benutzen die irgendwie GNU Radio oder sowas?
Also, das funktioniert so, du hast HackRF ist quasi ein Referenzdesign von einem Software-Defined Radio. Und das kannst du per USB an deinen Computer anschließen und dann nimmst du Software, die HackRF unterstützt. In dem Fall wäre es zum Beispiel ein Radio oder QX, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Gibt so ein paar andere Software-Dinge, die das unterstützen und ja, also das ist eins der Sachen, die am ehesten noch unterstützt werden überhaupt. Das heißt, es ist eine relativ coole, breite Spektrum, das heißt, es ist auch nicht kaputt. Man kann es einfach hernehmen.
Und es ist nicht kaputt ist auf jeden Fall mal besser als kaputt.
Nicht kaputt ist besser
als sagen. Ja. Auf jeden Fall.
Genau, und ich denke, das ist eine coole Chance. Und das ganze Design ist quasi komplett, also es basiert auf dem HackerF und es ist aber so hart modifiziert und so hart gestrippt, dass die von dem Preis, Originalpreis runter sind auf unter 100 Euro. Mhm. Weil das, also da gibt es ein paar Teile, die sind relativ teuer, wie zum Beispiel der FPGA und so ein paar andere Teile und dieses Hochfrequenzzeug halt. Und ja, das ist quasi so modifiziert, dass man das so an die Leute rausgeben konnte. Coole Sache.
Okay.
Jo, coole Sache.
Und sonst so Camp.
Wie gesagt,
Atmosphäre.
Atmosphäre ist halt eine ganz andere als auf dem Kongress. Viel, viel entspannter. Mhm. Das Wetter war echt gut, erstaunlicherweise. Also wir hatten viel Glück mit dem Wetter. Es hat zweimal kurz geregnet. Einmal war quasi Weltuntergangsstimmung, Regen. War ziemlich lustig, weil dann irgendwie das CERT, also das Emergency Response Team, gemeint hat, oh mein Gott, wir müssen evakuieren und alle Leute in die Häuser rein und natürlich super Quatsch, weil es war dann, hat dann halt 15 Minuten geregnet und dann war es weg. Also ist nichts passiert. Ja, aber das war noch eine ganz lustige Sache quasi. Einmal I Survived 2015 Weltuntergang auf dem Camp.
Hm.
Ganz lustig.
Jo. Wie war denn so die Location im Vergleich zum letzten Jahr, zum letzten
Camp? Also ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen enger. Mhm. Aber vielleicht kam es mir auch nur so vor, es war ziemlich, ja, also es war schon ein großes Gelände, es war auch wieder mitten in Brandenburg, es war an so ein paar Seen dran, das heißt, man konnte echt gut schwimmen gehen, weil das Wetter ja auch gestimmt hat. Und ja, war viel grün, viel Wald, aber trotzdem 10 Gigabit Internet. Was wieder eine Story.
Aber keine lustig angeleuchteten Flugzeuge mehr.
Und doch, halt, da waren jetzt Bagger und irgendwie Türme und so Zeugs, was angeleuchtet worden.
Aber sie haben einfach andere Dinge lustig angeleuchtet.
Genau, also es gibt ein richtig geiles Foto vom Kongress, wo auch gerade Gewitter ist. Und ich verlinke das. Das ist einfach so geil. Und der Typ, der das gemacht hat, der gehört
vom Camp, nicht vom Kongress.
Ja, vom Camp, genau. Und da ist gerade Gewitter und ich suche das mal raus. Das ist einfach das allergeilste Foto. Ich muss den Typen jetzt noch pluggen, weil es hilft quasi alles nichts. Macht schon mal weiter.
Okay.
Ja. Ja, aha. Was nächste Themen? Also das ist, glaube ich, fürs Camp ist coole Sache. Die Leute, die ich getroffen habe auf dem Camp, alle cool drauf und quasi gewinnen.
Cool. Schade, dass es nur alle 4 Jahre ist.
Nö, ist okay.
Aber andererseits...
Nee, alle 4 Jahre ist eine gute Zeit, muss ich sagen. Es viel öfter will man das auch nicht haben, weil es...
Ist halt auf enorme Aufwand, das vorzubereiten.
Unglaublich aufwendig.
Jo. Ja, auch das komplette, also die komplette Umsetzung ist, glaube ich, so aufwendig, dass man das mit dem Personal nicht jedes Jahr machen
könnte. Ja. Das ging jetzt wie lang? 2 Wochen?
Nee, das ging 5 Tage.
Das Camp selber,
das
aber
Camp
da
selber
war halt
vor und zurück.
Vor und danach.
Unglaublich also viel Zeit wurde da von ganz vielen Helfern verbracht, um das zu machen quasi. Hier, ich verlinke, genau, da hat einer schon den Weltuntergang, das Weltuntergangsfoto mit reingedingst. Was?
Der Schmidtlauch.
Schnelle. So gut einfach. Das allergeilste Foto, da könnt ihr einfach mal jetzt draufklicken.
Das Discharge.
Discharge, genau. Und zwar von Robert Anders. Geiles Foto. Kriegst von mir ein +1 und ein Like.
So ist es. Ja, es sieht auf jeden Fall ziemlich so cool aus. Ja.
Und Riesen +1.
Riesen +1.
Ganz groß.
Doppel +1. Genau. Der Schmidtloch hat auch noch gesagt, die Chips wurden gesponsert und ein großer Teil von den Herstellungskosten sind quasi gesponsert gewesen für die Radios und ansonsten hätte es auch nicht funktioniert. Mit dem Preis ja natürlich. Das heißt, ja, gutes Teil kann man mal für andere Sachen hernehmen, außer sein Logo auf dem Display anzuzeigen. Ist auch ein bisschen groß fürs Umhängen, finde ich, ja. So, weiter geht's. Was ist das nächste Thema?
So, jetzt hatten wir den Tumblr.
Der Tumblr.
Bringen wir den Tumblr nun. Wir bringen ihn heute Alltag in Kaltland.
Alltag in Kaltland. Wie kalt ist es denn in Kaltland?
Sehr kalt. Es geht hier um soziale Kälte gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen. Und es ist einfach eine Sammlung von Nachrichten, von Berichten über das, wie es hier gerade in diesem Land, das sich Deutschland nennt und unser Heimatland ist, läuft und wie man sich da gegenüber Leuten verhält, die nicht von hier kommen und hier irgendwie Zuflucht suchen. Und das ist einfach eine Riesenschande, wie sich ein Teil unserer Gesellschaft gerade aufführt. Und eigentlich,
ja, da muss man sich schon hart für schämen.
Eigentlich möchte man so ein Boot oder irgendwie sowas, die alle drauf und dann einfach nur mit ganz großen Raketen das Boot wegschießen. So.
Das wäre dann aber schon...
Das wär dann mal gesagt, ja.
Na gut. Okay, dann hat der Ranteller gesagt, deswegen muss es stimmen.
Ja, so viel deswegen muss, machen wir deswegen muss das noch lange nicht stimmen, aber das ist meine Meinung zu dem ganzen Thema. Es ist einfach kein Platz für solche Menschen in unserem Land, die keine Toleranz gegenüber anderen haben. So, da bin ich intolerant.
Intolerant gegen Intoleranz.
Genau, so, also, nächstes Thema. Das passiert nicht häufig, aber wir haben einen kleinen Tipp für John McAfee.
Haben wir das?
Ja.
ja, noch kann er, noch
kann er. Noch kann er und er muss schnell, weil das wird bald verboten werden. Noch kann er sich welche der ersten commercially available Flamethrowers in den USA leisten. Und zwar für ganze $900 bietet ein Unternehmen in den USA gerade Flammenwerfer an.
Die haben es gestartet, oder? Warte, das war diese Firma, oder?
Gut.
ja. Geil. Ja. Ich finde es awesome, dass die Flammenwerfer gehen.
Ja. Ja. Und ja, da kann man Flammenwerfer kaufen und die sind anscheinend in der, sage ich mal so, entsprechenden Gesetzeslücke drin.
Also die Gesetzeslücke.
Wie sieht denn diese Lücke aus? Kann ich weiter als 15 Meter schießen? Nee,
nee, die besagt, dass man, also erstmal, dass der Flammenwerfer nicht unter, also es kann, verschießt keine Projektile. Und
das ist keine Schusswaffe. Jo,
genau, genau, es ist keine Schusswaffe. Und das Zweite, warum es nicht verboten ist, ist, dass Flammenwerfer für den Kriegseinsatz zwischen Parteien verboten wurde.
Also zwischen Militärparteien sozusagen.
Genau,
also das Militär darf nicht mit Flammenwerfern ausgerüstet werden, weil das ist eine unschöne Waffe, das ist eine schmutzige Waffe, genau. Das ist eine hässliche Waffe. Aber individueller privater Besitz ist
damit nicht
geregelt und damit
noch nicht damit selbst verteidigen.
Das ist doch super.
Mhm. Ja, ich meine zur Selbstverteidigung oder so.
Ja, natürlich. Oder auch, keine Ahnung, wenn wir zu faul zum Rasenmähen oder so. Also,
ja.
Ne?
Ja.
Waldbrände haben es da oben eh immer genug. Ja.
Wie sieht es aus in Deutschland? Darf man das da besitzen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich habe das gerade nicht so schnell.
Ich glaube, die fallen auf jeden Fall unter das Kriegswaffenkontrollgesetz und das heißt wiederum, dass Kriegswaffen nur vom Militär besessen werden dürfen. Und da heißt es dann wiederum, die Bundeswehr dürfte wahrscheinlich Flammenwerfer besitzen, aber sie würde es einfach nicht hinkriegen.
Ja, die dürfen es ja auch nicht einsetzen dann, weil das ja dann unter dieses andere Waffengesetz wieder fällt.
Ja, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Deutschland das unterzeichnet hat, aber sich nicht dran hält. So wie häufig. Aber interessant, was es alles gibt, ist aus dem aus dem Bereich des nicht großen Hightech. Ich meine, wie krass wird das, wenn das Ganze erstmal irgendwie mit Quantified Self verbunden wird?
Wie viele Leute hast du heute schon angezündet?
Du bist ein kleiner Zündler, du.
Ich meine, man könnte das ja auch als Sport machen. Man macht diese Dinger ein bisschen kleiner und lässt dann damit Leute irgendwelche Hundekot wegbrennen oder so.
Hundekot?
Ich glaube, Flammenwerfer sind
ja,
ein bisschen
so
overkill
für Hundekot. Vollgekackte Wiesen säubern oder sowas.
Hundekot ist tatsächlich eine interessante Theorie.
Darfst du Hundekot werfen? Also quasi wie ein Flammenwerfer werfen?
Naja, ich meine, wenn du knusprig gebraten hast...
Glaub schon.
Vielleicht.
Hundekot knusprig gebraten. Das führt mich übrigens gerade auf die eine ähnliche Lücke. Also ich meine, wir haben halt auch solche Lücken hier in Deutschland. Man denke nur an Pfefferspray. Pfefferspray darfst du ja auch eigentlich nicht besitzen, also oder nicht einsetzen gegenüber dem Menschen, weil
das. Aber Hunde ist okay.
Genau, und zur Tierabwehr ist es okay und dann hast du es halt dabei. Und wenn du halt, also der typische Anwendungsfall ist ja, sag ich mal, jetzt junge Frauen so, den sagt man halt auch, naja, wenn du dich halt nachher in Selbstverteidigung gewehrt hast, dann fragt nachher keiner mehr nach wie. Beziehungsweise in Notwehr darfst du ja alles. Also in Notwehr ist ja sogar Totschlag erlaubt. Oder zumindest bleibt dann straffrei. Ich habe niemanden zur Notwehr aufgerufen, außer ihr werdet wirklich angegriffen.
Natürlich.
So, also wenn der McAfee hier irgendwie noch schnell zugreifen will, ich weiß ja nicht, wie schnell die mit dem Produzieren hinterherkommen.
Ja.
Also, dann, ja?
Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, in Deutschland Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen. Dort fällt runter ABC-Waffen, Kampfflugzeuge, Raketenwerfer, Haubitzen, Flammenwerfer, Handgranaten, Granatwerfer,
da war der Flammenwerfer.
Torpedos und Panzerfaust und RPG. Huh. Streumunition geht auch nicht, übrigens.
Streumunition geht
nicht. Ja. Sprengbomben, Seeminen.
In Deutschland kann man echt keinen Spaß haben im Krieg.
Nee, im Krieg schon, aber da musst du halt dann quasi.
Okay.
Jedenfalls, ja. Hier ist einfach, hier gibt es quasi keinen, nicht so große Löcher, quasi, dass man einen Flammenwerfer sich einfach mal kaufen kann. Ja.
So,
ja.
Dann gab es von uns auch in den letzten Sendungen immer wieder Berichte zu Android-Exploits, also Sicherheitslücken in Android. Und zu dem Zeitpunkt war noch unklar, ob die bereits schon exploited werden. Oder man ging davon aus, dass es noch nicht so ist, sondern dass es gerade nur so Proof-of-Concept-mäßig ist. Spätestens jetzt ist es soweit. Eine von diesen Lücken wurde ausgenutzt, blöderweise in einer Anwendung, zum Beispiel von TeamViewer, die einen Remote-Control-Plugin haben, das installieren manche Telefonhersteller direkt auf dem Telefon drauf. Ja, du kannst TeamViewer auf dem Android-Phone haben. Und ja, das ist voll gut. Also ich meine, das ist für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich jetzt wieder sage, es ist voll gut, dass meine Eltern Android-Telefone haben, weil dann kann ich mit TeamViewer drauf.
Hast du das schon mal gemacht?
Nein.
Ich würde es ja gerne mal ausprobieren.
Ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber ich...
Welches Telefon braucht man denn, damit das funktioniert?
Muss ich mich jetzt auf jeden Fall danach auch mal aktiv mit beschäftigen und da ein Upgrade durchführen. Ja, und das ist natürlich ziemlich doof, wenn dann so eine Remote-Control-App so ein Backdoor
drin
hat, also ungeahnterweise. Und naja, und das Einzige, was ich jetzt aus dem noch auf die Schnelle rausfinden konnte, ist, dass natürlich Google schnell reagiert hat und die entsprechende App oder Apps aus dem Play Store entfernt hat. So.
Aber das Interessante war ja quasi, dass bei diesem TeamViewer, dass du da nicht nur quasi Zugriff auf das System hattest oder auf die, also auf die Berechtigung von dieser App, sondern dass du Root-Level-Access bekommen hast. Oh, jetzt
fliege ich weg. Hier ist das just in dem Moment das Internet weg.
Tja, das macht Sinn. Haben wir jetzt noch Internet? Egal, ist alles aufgenommen.
Der
Ingo schneidet das alles weg. Das hört sich dann super an. Macht's bestimmt.
Perfekt. Perfekt würde das machen.
Perfektomat.
Auf jeden Fall. So. Also. Müssen wir hier alle Dinge wiederherstellen. Heute funktioniert halt Netzwerk auch nicht.
Doch, funktioniert alles so. Super. Wir haben es schon geschafft, dass es anfängt. Genau. Du bekommst Root-Level-Access auf das System. Das ist voll quasi gut. Das nächste Level einfach. So, und du hast nicht nur diese eine App geowned und da hast du irgendwie Access auf die Berechtigung von dem Ding, sondern du hast Root-Level-Access. Komplett geowned.
Ja, das Witzige
ist, kannst du einfach mal machen, halt auch, was du möchtest.
Bei Stagefright und den ganzen anderen. Es fällt halt immer noch, also das wird jetzt auch eine Weile lang so gehen, weil ein Großteil der Phones kann man ja nicht updaten oder werden nicht geupdatet und werden keine Sicherheitsupdates bekommen.
Ja. Wann hört es bei Apple auf? Da sind jetzt auch Support? Die ersten Telefone aus dem Support rausgefallen, oder? Schon lange.
Naja, also es gibt immer mal wieder Generationen, die dann rausfallen.
Ja, ich jedes glaub, Jahr halt eine Generation, oder? Ich meine.
Ja.
Nee, nicht zwingend.
Meistens. Also
ich glaube bei iOS 7 ist das, nee, ich glaube bei iOS 8 ist das iPhone 4.
Genau, oder und bei iOS auch, 9 glaub, iPhone wird 4 das 4S rausfallen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und diese Geräte, diese Geräte bleiben dann halt auf dem jeweiligen Betriebssystem und typischerweise gibt's von Apple für die auch keine Updates mehr. Also ich kann mich nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo Apple nachträglich Sicherheitsfixes, Patches rausgebracht hat für eine alte Major iOS Version.
Mhm. Aber 3 Jahre gibt's Support, oder? Wie viel sind das jetzt?
Ich glaube 3 oder 4, je nachdem.
In der Regel 4.
Fünf. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob zum Beispiel bei iOS 9, ob es da irgendeine Generation wegfallen wird. Ich glaube, Apple macht es dann halt auch so, je nachdem, wenn die Hardware das kann, dann weiß ich nicht. Dann funktioniert es vielleicht trotzdem noch und sie lassen alle Geräte updaten oder das ist halt irgendwie, hat mit Marketinggründen zu tun und dann muss immer eine Generation rausfinden. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie so ein Regelmaß
gibt. Es gibt auf jeden Fall eine Tabelle, die das beschreibt, was jetzt gerade... Ja. Support ist dann.
Es gibt typischerweise ist bei Apple so das Anzeichen, dass ein Gerät bald nicht mehr supported wird, halt dass bei der wenn bei einer Major-Version ein großer Bestandteil des Feature-Sets weggelassen wird, ja, also das heißt dann so, ja, also iOS 9 kommt jetzt zwar noch für das iPhone 5, ja, aber nicht mehr alle Features, dann kann man dann schon von ausgehen, dass das nächste Major OS nicht mehr supportet. Wobei ich jetzt gerade in dem Fall eine Ausnahme machen muss, weil sie das iPhone 5 als Minimumangabe für die Apple Watch gegeben haben, werden sie das wahrscheinlich noch ein bisschen länger unterstützen müssen, weil ja man den Leuten gesagt hat, naja, also du kannst dir schon eine Apple Watch kaufen mit diesem Phone und dann kann man nicht in einem Jahr sagen, oh,
ah, gearscht.
Da-doop. Ja, ich glaube, es gibt ja auch noch so, ich weiß gar nicht, es gibt noch alte iPads, die auch noch supported werden, die auch quasi noch den gleichen Prozessor drin haben wie das iPhone 5. Ja. Der scheint,
Das
für
iPad 2 haben sie sehr lange supported, weil das auch im Vergleich zum Beispiel zum iPad 3, also dem ersten Retina-iPad, im Vergleich dazu recht leistungsfähig war, weil es halt eben nicht Retina-Pixel antreiben musste.
Ja, also iPad 2 ist auf der aktuellen iOS-Version noch. Und ist nur discontinued.
Auf 8.
Auf 8.4.1, ja.
Ja, das heißt, das ist das letzte für das iPad 2. Und das iPad 2 kam wann raus?
Also lange, mit iOS 4 kam es raus. Und
iOS 4, das ist ja dann auf jeden Fall mal so 5 Jahre her locker.
Ja.
Eher mehr.
Ja.
Ja.
Krasse Sache.
Aber bei Android ist das halt eher ein Problem.
Ja.
Und das heißt, es wird uns jetzt noch eine Weile wahrscheinlich lange begleiten, dass ein Großteil von Android-Geräten nicht gegen entsprechende Sicherheitslücken gepatcht ist. Immer wieder Apps in den Play Store oder sonst so hinkommen, die wo das exploited wird, mal absichtlich, mal unabsichtlich. Und Google kann dann nichts anderes machen, als diese Apps dann sperren.
Ja.
Das, ja. Mal schauen, wie oft uns das noch unterkommt.
Mal schauen, ja.
So, dann haben wir ein Titzen der Woche.
Oh ja, gibt's mal wieder Titzen vor uns.
Titzen News.
Und was gibt's da zu sagen? Gibt's es immer noch?
Es ist nicht von mir. Wir hatten das da rein. Das muss bestimmt Ingo gewesen sein.
Das war bestimmt
sein.
Der Flydi.
Der Ingo war's.
Der Ingo.
Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, das war der Ingo. Der
Eggcloud-Server für die Hosentasche mit Titzen als Betriebssystem. What the fuck?
Ich versteh's nicht. Also es ist irgendwie ein System on a Chip. was aussieht wie ein Tamagotchi in ein bisschen hochauflösenderen Display und es kann dir irgendwie einen WLAN-Hotspot und sowas aufmachen. Da läuft Titzen drauf.
Da läuft Titzen
scheinbar
drauf.
So ein Quatsch.
Das ist auch so das.
Das ist so absurd.
Das ist auch so das Resterampe OS gerade, oder?
Also ist es dann sowas wie ein Karma nur mit irgendwie Free Open Source oder? Also Karma sind ja auch so kleine Wi-Fi-Dongles, die man sich irgendwo kaufen kann und dann hat man die halt in der Hosentasche und dann machen die einem ein WLAN auf.
Das ist wie dieses, wie heißt das, dieser Pirate Plug oder so, wie dieses Ding hieß?
Ja.
Pirate, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Pirate Bay.
Ja, genau, also quasi WRT, nur dass jetzt Titzen drauf ist und das zeigt Bilder an, anstatt dass es dir nur E-Books freigibt. Oder deinen eigenen.
Okay. Ja, ich sehe gerade, und dann läuft dann noch Nginx drauf und SQLite und WebKit und HTML5 und jQuery und PHP.
Ja, das sind ja alles.
Und das sind dann die ganzen Komponenten, mit denen die UIs
Bonus-Features.
Und du kannst irgendwie GoPros ranmachen.
Ja, als Backup-Speicher davon.
Eine 64 GB Version ist es jetzt auch so, shit, ich krieg eine Micro-SD-Karte, die 128 GB einfach so hat und kostet irgendwie nicht mehr so viel Geld.
Das muss
ja
nicht unbedingt.
Also ich weiß nicht, also ich finde ja so Hosentaschen-Hotspots sind schon ganz nett, aber das sieht mir jetzt eher so als Frickelsystem als nach etwas aus, was ich dann tatsächlich in der Praxis benutzen
wollte. Ja, das Gute ist ja,
das
muss ja gar nicht viel können, ja. Es muss ja irgendwie Bilder freigeben und dafür, das kann es wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Also das, ja. Ist halt total overengineert, hat einer gedacht so, oh shit, wir machen diesen Hotspot, wo du Bilder drauf machen kannst. Und wir machen Display drauf. Und wir machen, dass du animierte GIFs darauf generieren kannst. Und dann machen wir noch ein Tamagotchi drauf und ein Hosentaschen-Ding. Keine Ahnung, irgendwas anderes, was man nicht braucht. Und dann ist einfach so hart overengineert, dass das bei rausgekommen ist. Und dann haben sie gemerkt, oh shit. Na gut. Jetzt ist es fertig, jetzt müssen wir es verkaufen.
Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz, aber es ist wie ein Tamagotchi, nur mit mehr Wumms.
Mit mehr Wumms.
Und du kannst, wie gesagt, du kannst deine E-Books drauf scheren mit deinen Freunden.
Yeah. Dinge, E-Books, scheren.
Ja.
Okay.
Schön.
Dann haben wir noch zwei Tote der Woche.
Zwei Tote. Oh, der erste ist mein Lieblingstote. Ich habe es ja schon lange, lange vorausgesehen. Wir haben schon, glaube ich, 1000 Millionen Mal drüber geredet, beziehungsweise ich. Antivirus stirbt langsam. Die ganze Idee von, wie Antivirus funktioniert und was quasi, womit die Firmen Geld verdienen, wird langsam von den großen Firmen erkannt, dass es einfach ein Riesenquatsch ist. Und zwar, in dem Fall ist es Netflix, die gesagt haben, okay, wir sind jetzt als eine große Firma, machen wir unseren Test, ob unsere Firma ohne Antivirus kaputt geht.
Oder ob's mehr Sicherheitsprobleme gibt als...
Also machen die komplett alle Antivirensoftware runter oder lassen sie jetzt nur noch hier Windows, Dings da, Defender laufen?
Genau. Und sie machen alles Antivirus runter und weil... Sie sagen halt, es macht keinen Sinn und es gibt AV-Test, was ein IT-Security Unternehmen ist, was die irgendwie zertifizieren. Und haben gesagt, das ist alles Quatsch. Und Netflix hat gesagt, okay, machen wir es, probieren wir es aus.
Ja, also ich meine, ich stimme dem Ganzen dazu. Felix oder mal Matt, was ist eurer Meinung nach der größte Quatsch an so einem Antivirus?
Also
an so einer Software?
Das größte Problem an Antivirus ist meiner Meinung nach, wie es funktioniert. Nämlich, es schaut darauf, ganz grob gesagt, ist irgendein String in der Datei? Ja, Virus? Nein, kein Virus. So. Und dass das nicht funktioniert, das hätte den Leuten am Anfang schon auffallen sollen. So, oh shit, irgendwie, wenn ich in meiner Datei den String umbenenne, dann wird es nicht mal als Virus erkannt. Geile Sache. Und
ja.
Das kann nicht funktionieren.
Das ist halt irgendwie, das eine ist, dass es ein, also zumindest da ein relativ, dass da einen, sorry, jetzt bin ich gerade verwirrt, weil
kein Problem.
Fiese E-Mail durchkam. Dass es ein passives Verfahren ist, das du gerade beschreibst. Und es gibt dann natürlich auch auf heuristischen Evaluationen basierende Verfahren, ja, die so, ja, wir schauen mal, wie sich das System verhält und wir schauen mal, ob irgendwie, keine Ahnung, rapide viele Pfeilzugriffe oder so passieren oder irgendwas. Aber alles davon ist einfach nur, also dann ist es A schon zu spät und dann kannst du es auch nicht mehr groß eindämmen, weil was willst du dann noch groß machen? Wenn schon so weit gekommen ist. Und zum anderen, also ich habe keinen Virenscanner irgendwie auf meinem Rechner drauf. Und ja, okay, Max, da gibt's jetzt nicht so viele Viren in dem Sinne dafür, aber das ist halt auch total uninteressant, mittlerweile Viren zu bauen, finde ich. Und wenn man ein bisschen aufpasst, was man da macht, holt man sich das halt eh nicht mehr.
Ja, also das...
Ja, also ich hab da so ein fundamentales Problem mit so wie Antivirus-Software, weil das ist halt, das ist ein Stück Software, was den ganzen Tag nichts anderes macht, als mehr oder weniger Code oder Bits von irgendwo anders zu scannen und einzulesen. Und diese Software läuft mit Betriebssystemrechten. Und ich meine, diese Software wird auch von Menschen geschrieben und die machen im Zweifelsfall halt auch Fehler. Und es gab auch schon in letzter Zeit immer öfters mal irgendwelche Buffer-Overflow-Attacken oder so auf Virenscanner. Das heißt, du hast im Prinzip nochmal ein zusätzliches Einfallstor, was mit erhöhten Rechten läuft und auf deinem Betriebssystem mehr oder weniger also sehr viel machen kann. Und da finde ich es halt schon mal irgendwie so fundamental problematisch, weil das halt potenziell dein Betriebssystem halt auch sehr viel unsicherer machen kann, als es es sicherer macht. So, macht das irgendwie Sinn?
Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Es gibt ja auch dieses ganze Virenscanner für Linux, für File-Server. Das heißt quasi, dass du auf deine Datei-Shares schaust, ob die Windows-Benutzer mal wieder dumm waren und irgendwelche Viren auf den Share getan haben oder ob sich Viren gerade da verteilen. Aber das ist genau der gleiche Quatsch. Also es hat genau die gleichen Probleme wieder.
Ja, oder es gibt, also was ich oft gesehen habe, ist für Mail-Server. Also irgendwelche Mail-Server, die quasi für Windows-Rechner Mail annehmen, dass die dann gleich irgendwie alles durchscannen, aber da hast du im Endeffekt genau das gleiche Problem.
Da gab es letztens erst, oder dieses Jahr oder so.
Aber ich glaube aber auch diese Software, die ist da, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn, Klammer-V vielleicht, ja, sowas? Ja. Klammer wie, genau. Ich glaube, das ist halt auch irgendeine Software, die in so Erkennungstests und so ganz miserabel abgeschnitten hat. Also ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie überhaupt
Sinn macht. Sache ist halt, dass alle komplett miserabel mit den neuen Viren absteigen, ja. Weil die ja alle quasi Hybriden sind, die sich selber umschreiben und super fiesen Shit machen. Und da funktioniert das halt also nicht mehr. So einfach ist das.
Ich sehe gerade im Chat, es scheint auch Antivirus-Software für Android zu geben, die dann quasi mit normalen App-Privilegien laufen.
Da können sie ja viel machen.
In der Sandbox.
Nee, da gibt's den bestverkauften Virenscanner.
Und der macht einfach
nichts. Genau, er macht nichts und sagt, du bist secure.
Perfekt.
Ja. Also das ist einfach nur irgendwie ein Button, das Ding kostet irgendwie, ich glaube, da haben wir vor ein paar Sendungen schon mal drüber geredet. Kann das sein? Mir kommt das irgendwie bekannt vor.
Ich meine, das ist halt das andere. Ja. Zumindest Betriebssysteme wie macOS haben mittlerweile halt so entsprechende eigene Sandbox- und Gatekeeping-Prinzipien drin. Ja. Und das also, reicht häufig schon. Also du kannst zum Beispiel, du kannst auf macOS, wenn du nicht aufs Terminal gehst, und das machen halt die ganzen, sag ich mal, Kacknoobs nicht, dann kannst du eigentlich kaum was ausführen, ohne dass das Ding nicht irgendwie gleich eine Signatur verlangt. Und welcher Virenentwickler signiert schon seine... Klar, man kann Sicherheitslücken ausnutzen,
ganz,
aber Sicherheitslücken hat Antivirensoftware auch. Also,
ja, also es sind ja ein paar, also in letzter Zeit ein paar Zertifikate verloren gegangen, so Signaturzertifikate. Und dann haben quasi die Virenhersteller... Virenhersteller hört sich gut an.
Virenhersteller? Was machst du
Viren
mit Viren her?
Nee, guck mal, es gibt Virenhersteller und Antivirenhersteller. Ich finde, das passt. Ja. Kann man schon sagen. Jedenfalls die Virenhersteller haben die dann quasi in ihren Viren verwendet. Und das war dann nicht mehr so ein Riesending. Und genau das gleiche passiert auch gerade mit Spam. Das wird professioneller. Es gibt quasi in letzter Zeit gab es jetzt Spam, der kam an mit DKIM und mit dem komischen anderen Secure-Dings.
SPF.
Hat alles super gut geklappt, aber trotzdem halt Spam. Ja, und
ja, ich meine, die Leute lernen halt auch
ja dazu. Und die Sache ist ja, das ist auch nicht so ein Riesenaufwand, das jetzt durchzudrücken, so, ja, also jetzt bei Spam speziell, aber
ja,
ist auf jeden Fall eine interessante Sache, wie sich das weiterentwickelt.
Das heißt, einerseits Spam, Viren und so weiter wird ein größeres Problem, aber mit Antiviren-Software ist kann man dem halt nicht wirklich Herr werden.
Genau, das ist
ja
genau einfach die, wie es funktioniert, ist einfach ein falscher Ansatz. Und der richtige Ansatz ist, wie es jetzt auf Android und auf iOS passiert. Dass du quasi das so weit versuchst einzudämmen mit Sandboxing und mit verschiedenen anderen Gates, dass sowas schwieriger möglich ist. Dass die Leute ja, also sich schwieriger einen Fuß schießen können selber.
Ja. Also ich meine, da gibt's ja auch dann so Forschungsansätze. Da gibt's zum Beispiel von Microsoft dieses Singularity-Betriebssystem, was so auf Capabilities aufsetzt, wo dann halt quasi auch jeder Software nur mit übergeben wird, was sie denn überhaupt dann tun darf. Und es gibt halt auch zum Beispiel auf Linux, wie heißt's denn?
C-Groups.
Diese zum Beispiel C-Groups könnte man einsetzen oder mir fällt der Name des Projekts nicht mehr ein. Es gibt zum Beispiel auch noch nicht Docker, sondern es gibt es gab zumindest früher mal noch Software, mit der man die Rechte von einem Programm, ohne dass es in einem Container läuft, deutlich einschränken konnte, dass man quasi sagen konnte, okay, du darfst jetzt vielleicht aufs Netzwerk zugreifen oder auf bestimmte IP-Adressen.
System D-Containers könntest.
Ja, vielleicht. Ich habe irgendeinen anderen Namen im Hinterkopf, aber er fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht.
Also es ist echt interessant. System D hat jetzt eigene Containerization für die Services, was echt eine coole Sache ist, wenn man sich das überlegt. Quasi, du hast einen Service und du startest den und du musst nicht irgendwelchen Shit machen, damit es auf einmal ein Container ist. Aber das ist eine andere Sache.
Okay. Also Netflix hat kein Antivirus mehr.
Mal schauen, wie es ausgeht, ob sie quasi von innen aufgefressen werden von allen Viren.
Ob wir bald noch Netflix gucken können oder ob Netflix komplett kaputt ist, weil bei allen Leuten auf den
alles voll mit Viren.
Weil der Sys-Admin irgendwie die Maschinen bei AWS nicht mehr durchbooten kann, ja, weil sein Netbook irgendwie versagt.
Sein Netbook.
So, ein anderer Tote der Woche. Ihr kanntet ihn beide anscheinend noch nicht, oder Pleidi, kanntest du die App? Evernote Food.
Also Evernote kenne ich. Das ist so eine Note-Taking-App, mit der man so, man kann da irgendwelche Bilder machen, man kann da irgendwie Rich-Text editieren und das wird dann über alle möglichen Devices gesynkt. Also so zum als Notizbuch kenne ich das. Evernote Food jetzt selbst nicht.
Okay.
Erzähl mal.
Evernote Food war so eine kleine Spin-off Special Purpose App von Evernote, wo es eben darum ging, dass man Rezepte sich vorgemerkt und auch nachgemerkt hat. Also es hat so ein bisschen auch wie so eine Art Diary funktioniert, von wann hat man was gegessen. Und darin hat man sich halt für sich persönlich dann Rezepte und mit Fotos und so, wie das Essen war, irgendwie gemerkt. Und das haben die halt irgendwie vor 2 Jahren damals ein Spin-off gemacht, weil sie halt mal schauen wollten. Und ich glaube einfach, weil irgendein Designer so ein cooles Icon damals gemacht hat, und haben sie die App außenrum gebaut.
Also ich find's sehr gut. Der erste Satz zu diesem Text ist einfach: 2 years ago we created Evernote Food to help people chronicle the universal experience of enjoying great food.
Bam, Profit.
Bam, und jetzt bauen wir eine App drum. Wir haben diesen Satz uns überlegt und wir haben das Icon. Jetzt muss es losgehen.
Ja, die haben halt damals irgendwie auch krampfhaft, und ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, versucht halt auch irgendwie aus diesem, ja, mit Evernote ist halt Note-Taking-App. Bam, ja, so haben sie halt irgendwie versucht rauszukommen und sie können jetzt gerade halt irgendwie an dem Ding kerntechnisch nicht mehr viel drehen an ihrem Produkt. Sie können auch Integration mit allen möglichen drumhauen, haben sie alles schon. Und sie haben halt damals auch gehofft, ich meine, Essen, Instagram, ja, Essen fotografieren.
Leute mögen Essen.
Ja, ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, wo halt viele Leute dann es auch so machen. Und da haben sie halt wahrscheinlich auch einfach gehofft, dass sie da irgendwie auch einfach nur einen Werbekanal so haben und hat wohl nicht so funktioniert, weil die Leute halt doch lieber irgendwie in einem Social Network teilen, weil sie gerade gegessen haben, als sich selber dran erinnern, weil es eigentlich darum gar nicht geht.
So, oh shit, ich hab gerade gegessen, stimmt.
So.
Ja, da war was.
Ja, das wird jetzt eingestellt, das heißt, man kann es bald auch nicht mehr runterladen und so. Und außerdem war die App nur schön früher, weil sie sehr iOS 6-mäßig aussah.
Okay. Ja. Aber jetzt ist ja schon iOS 8, das ist ja quasi 2 Jahre zu spät.
Genau, genau.
Was ist Evernote Webclipper, womit die da quasi angeben?
Ja, das sind so Webclips, wo du halt irgendwie so auf Webseite, also du kannst halt auf eine Webseite gehen und dann klickst du auf so ein Bookmarklet.
Okay.
Und dann machst du so, nimmst du die URL und scrape so Insta-Paper-mäßig den Webseitentext und fiu, macht das irgendwie in dein Evernote rein. Krass. So.
Hat keine guten Bewertungen auf dem Android.
Wie sollte nur. Dann kommen wir mal weg von Mobile und gehen hin zum Urvater aller Betriebssysteme, die wir heute haben hier. Naja,
Windows 5
oder so.
Oder so. Ja, irgendwie in der Pre-Show haben wir irgendwie überlegt, das ist die Kategorie, ihr seid alt, wenn.
Ihr seid alt, wenn ihr Windows 95
wenn,
auf einem Computer
zitiert. Wenn euch dieser alles. Bildschirm etwas sagt. Ja, Scheiße. Ich meine, 2015 minus 20 gleich 95. Es ist keine höhere Mathematik. Windows 95, 20 Jahre her, unglaublich.
Und das heißt, dass ich da schon einen Computer hatte, weil ich weiß, dass ich das hatte.
Ja.
Diese Krankheit hatte ich auch schon.
Ich hatte auch schon drei.
Alle 3 Monate neu installieren, ganz normal.
Ja. Bluescreen die ganze Zeit.
Ja, jeden Monat, weil es war zu unstabil.
Ja,
scheiße. Ja. Das waren noch Zeiten, wo ich so, ich habe dann das Betriebssystem installiert und auf meine 2 GB Festplatte und denke mir so, ja shit, warum braucht jemand mehr als 2 GB Festplatte? Du kannst doch ein Spiel installieren und dann das spielen und dann deinstallieren und ein neues Spiel installieren. Das reicht doch für immer. Natürlich. Und jetzt, meine 14 Terabyte sind voll. Naja, hole ich halt nochmal 4. Scheiße.
Nicht übel.
Wir sind echt alt, ey.
Was es damals für geile Spiele denn dafür alles gab. Yo.
Geil, dann krieg ich da auch noch drauf.
Ja. So. Also, Windows 95, 20 Jahre alt und wird immer noch eingesetzt?
Echt? Von wem?
Wer? Hier, Golem.
Ach so, Golem. Golem läuft auf Windows 95.
Auf jeden Fall.
Wer hat das verlinkt unter dem?
Ich weiß es nicht.
Da hat uns der Schmidtlauch hart getrollt. Es wird nicht eingesetzt.
Lebenserhaltende Maßnahmen bei Windows? Ach so, nee.
Das ist einfach nur, ja, das und das kann man machen und dann geht Windows immer noch 95, kann man auf heutiger Hardware irgendwie noch ausführen oder so. Schön, ja. Nee,
keine Ahnung. Also es geht wohl irgendwie darum, dass das noch auf irgendwelchen Defibrillatoren irgendwie drauf ist.
Was?
Und Leute können es dann hernehmen. Weirder Shit.
Das ist nicht auf Defibrillatoren.
No.
Das ist nicht auf den Kompilatoren drauf. Was erzählst du?
Ahnung, I don't know
dann
shit.
Dann liest zumindest nichts.
Liest zumindest
lieber nicht. So, gehen wir von Lesen zu was anderem mit Bildern.
Finde ich besser, das News.
Hat auch wieder einer von unseren Hörern reingehauen bestimmt. Das war doch bestimmt der Leadname. Sexy Cyborg Ghost Pen Testing.
Sexy Cyborg Ghost Pen Testing. Das ist mal ein neuer.
Erklär mal, also ich habe so ein grobes, eine grobe Vorstellung davon, schon lange nicht mehr gehört. Erklär mal einer bitte Pentesting. Was macht man da?
Also, Penetration Testing ist grundsätzlich die Idee, quasi wie ein echter Spion, ein Wirtschaftsspion in eine Firma einzudringen und dort entsprechend dann Daten zu exfiltrieren, bestimmten Zugang für späteren Zugriff bereitzustellen und ja.
Also Datenklau, ohne dass man es bemerkt.
Ohne dass man es bemerkt und dann quasi.
Okay.
So, das ist so grundsätzlich die Idee. Es gibt dann verschiedene Arten von Penetration Testing. Das eine ist quasi das von draußen auf die ganzen Computer schauen und dann Windows 95 System finden und das dann wegpwnen und dann weiter ins Netzwerk eindringen. Das ist aber relativ selten. Also das funktioniert relativ selten sehr weit. Und dann gibt es als zweite Möglichkeit das Social Engineering mit quasi, ich gehe zu dieser Firma hin und deploye dort ein Gerät und habe damit dann quasi internen Access direkt.
Also so ein Dongle hänge ich da irgendwann ins LAN-Kabel dran,
zum Beispiel,
in irgendein Netzwerk.
Genau.
Wie man das aus Filmen so kennt. Ja, er geht in ein riesen Rechenzentrum und findet das eine Kabel und da hänge ich dann meinen Dongle dran und habe ich alles.
Genau.
Ja, also es gibt, also in diesem Artikel, nenne ich es jetzt mal, also es ist so eine Sammlung von Bildern
Brüsten. Sag's auch, wie es ist.
Nee, da ist ja auch
Text. Ah ja, klar.
Und High Heels.
Und High Heels.
Ja, da wird sich ja auch auf die Fernsehserie Mr. Robot bezogen, ja. Und da passiert im Endeffekt sowas. Also da wird auch irgendwo in ein Rechenzentrum eingebrochen und dann wird da ein Raspberry Pi, wo irgendwie dann irgendwie ein Linux draufläuft, irgendwo deployed, damit man dann quasi einen Knotenpunkt in dieses Netzwerk hat, um da Schabernack zu treiben.
Genau.
So. Und das ist quasi die grundlegende Idee, die Frau, um die es da geht, die quasi inspiriert hat. Und dann hat sie sich mal überlegt, okay, wie könnte man sowas denn noch irgendwie cool unterbringen, so ein Kit, was man für solche Dinge vielleicht brauchen könnte.
Also genau, was sie in dem Falle gemacht hat, ist, sie hat sich Schuhe selber gebaut, mehr oder weniger.
Sie hat ihn in 3D gedruckt, was ist ja relativ 3D, cool
3D gedruckt.
Und hat da ja sozusagen in die Sohle, oder wie nennt man das?
Doch, ja,
den Absatz.
Hat sie sich entsprechend was reingebaut, wo sie dann so einen kleinen Router, OpenWRT und ich weiß nicht was untergebracht hat.
Und ein Pixel.
Ja, also und irgendwelche USB-Sticks, genau. Und so.
Und für alle Fälle, wenn das WLAN nicht so gut ist, oder weil ja häufig ist ja so, dass WLAN super geschützt ist, aber wenn du halt in irgendeiner Ethernet-Buchse bist, dann geht's los. Dann
hast du mich gewonnen. Oder du hängst dich zum Beispiel zwischen den Drucker und sein Netzwerkport, was immer relativ gut funktioniert.
Ja, also sie hat noch so ein aufrollbares Ethernet-Kabel, dann hat sie noch einen USB-Keylogger, so einen kleinen Nupsi, den man hinten dranhängen kann.
Ich verstehe nicht, warum sie nicht dieses Kabel entkabelt hat. Also da ist ja so ein komischer Plastikkram um das Ethernet-Kabel drum und das kann man einfach abmachen. Aber naja, gut.
Hat's ja, aber so, ist
cooler.
So passt es halt perfekt, weil dann rollt sich's nachher schnell wieder auf.
Ich würde es verbrennen. Yeah. Ja. Na gut. Ja. Nee, kann man schon machen. Ist auf jeden Fall eine coole
Sache. Nee, ist schon cool. Also ich bin jetzt nicht so der Superfan von irgendwie High Heels mit Keilabsätzen. Also optisch gesehen tragen könnte ich sowas eh nicht, weil ich...
Wie?
Ja.
Warum? Was, du könntest keine High Heels tragen? Was bist du denn bitte für ein Mann?
Ich kann in sowas nicht laufen. Ich hab's mal probiert. Das tut mir leid.
Das muss man üben.
Darum geht's nicht. Ja. Wenn du da ein Lockpicking-Set und so drin unterbringen kannst, ist scheiße.
Nee, also das machst du auf jeden Fall schon cool. Ja.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall hat sich die nette Frau hier ihre Schuhe ausgedruckt und hat da quasi noch Fächer für alles mögliche Pentesting-Zubehör mit eingebaut und hat schon ziemlich cooles
Hack. Und dann hat sie noch die, wie sage ich das jetzt, ohne mich in die Hölle zu bringen, hat sie noch per Social Engineering dafür gesorgt, dass wie niemand so sehr auf ihre Füße achtet, sage ich es mal so.
Ja, das stimmt.
Okay.
Das hast du gesagt.
Ich habe das am Anfang schon quasi gespoilert, was du jetzt nicht sagen konntest, weil dir das ja peinlich ist.
Nee, peinlich ist mir das nicht, aber da haben wir gleich wieder irgendwelche Leute, die mich als Antifeminist
oder so beschimpfen. Ja, nee, das geht vor. Alles zu mir dann, aber, kein Problem.
Ja, genau, bitte, also allen Hass bei Felix ab.
Genau, ich nehme das in mich auf und ist quasi, ist dann weg. Quasi wie so ein schwarzes Loch für Hass.
Hast du das schon mal versucht zu kommerzialisieren? Ich glaube, da gäbe es Bedarf für Felix.
Kann man super. Ja.
Hass abladen as a Service. Ich glaube, das nennt sich, wie heißen diese Hotlines, diese Hilfe, erste Hilfe?
Suizid-Hotline.
Suizid-Hotline. So ich glaube, das ist einfach sowas. Und das ist, aber Kommerz lässt sich damit nicht so
also gut machen. Also ich glaube, das sind nicht primär dafür gedacht für Leute, die hassen. Aber
vielleicht.
Also ich weiß nicht. Ich glaube, so Hilfe-Hotlines sind primär für Leute gedacht, die andere Probleme haben außer Hass.
Aber ich glaube, wenn du richtig wütend bist, kannst du da auch anrufen. Und also quasi ist dann ja kein Suizid, aber wenn du sagst, dass du jemanden gerne umbringen möchtest, kannst du da, glaube ich, auch anrufen, oder?
Nee, das sagen wir nur, vermutlich,
ja.
Ich leite sie an Kollegen weiter.
Direkt an die Polizei.
Ich leite sie an die Hassabteilung weiter. Ja,
genau. Polizeiamt, bitteschön. Ich möchte jemanden umbringen. Ah, kein Problem, da helfen wir ihnen gerne. Wir kommen dann vorbei.
Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich gesünder, als dann tatsächlich dem nachzugeben, dem Hass nachzugeben. Genau. Aber im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach Felix hassen.
Ja, genau. Nee, also einfach mich anhassen.
Im Zweifelsfall. So, dann haben wir noch Thema Sicherheitslücken. Web.de, Gimmicks und 1&1 machen zusammen ja was, nämlich eine Firma, die heißt United Internet. Und
heißt
United
die so?
United Internet
ja,
ist eine Firma, die zusammen mit der Telekom und so dann so E-Mail made in Germany vertreibt.
Ja.
Also im Sinne von E-Mail-Konten, und dann haben sie sich irgendwann gedacht, hey, hier Made in Germany ist voll geil und wir hängen da jetzt mal das Label Made in Germany dran. Und die haben ein kleines Problem gehabt, nämlich alle ihre E-Mail-Konten waren theoretisch aufmachbar über eine Sicherheitslücke aus dem Mobile-Web. Also die haben halt so eine mobile Webdarstellung für E-Mail-Konten beispielsweise in dem Artikel bei web.de gezeigt. Und da gab es ein Problem, nämlich, wie war das, wenn du jemand eine Mail mit einem Link geschickt hast, dann konnte man halt die Session auslesen und sich auf die Session drauf klimpern. Toll.
Voll praktische Sache, oder?
Weil die nicht entfernt worden ist. Also wenn derjenige auf den Link geklickt hat, dann kam das bei ihm an und dann wurde die Session-Information nicht richtig entfernt und dann konnte jeder die Session-Information mitnehmen, weil sie da halt nicht in Cookies schon drin war, sondern auch in der URL. Bam!
Bam!
Und
so.
Von meiner Arbeit früher kenne ich diese URLs mit dieser J-Session-ID und so noch.
Das war ein großer
Spaß. Ja.
Ganz viel Spaß.
Also ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie mal Java Enterprise gibt.
Ganz, ganz krasse Seuche.
Ich glaube, das gibt's immer noch, oder?
Ja.
Scheiße, Bernd.
Ja. Java gibt's immer noch, Enterprise gibt's immer noch.
Krass, krass, krass.
Gut. Da hast
genau, passend dazu hat jetzt kann man jetzt mit web.de und mit, wie heißt dem anderen Shit?
1&1 GMX
kann man jetzt seine E-Mails via GPG online verschlüsseln. Und dann ist nämlich egal, wenn du gehackt wirst, weil deine E-Mails verschlüsselt sind. Bam. Und das Ganze funktioniert mit Mailvelope, was quasi ein Browser-Plugin ist, was es dann für dich macht. Und der macht diese ganze Crypto-Magic. Und soll wohl funktionieren. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das ist garantiert so kacke wie GPG selber von der Usability her. Aber
es kommt von 1&1 und GMX, oder kooperieren damit.
Das ist eine Firma in Heidelberg.
Die kennen dich.
Weiß ich nicht. Ich kenne niemanden in Heidelberg.
Scheiße.
Ich wohne hier nur.
Wie, du kennst da niemanden?
Bauen wir dein Netzwerk auf. Na gut.
Keine Ahnung.
Aber geht auch mit Yahoo Mail und Outlook.com,
ja. Gmail. Also was ich dazu eigentlich sagen wollte, ist, sie haben es zumindest halbwegs richtig gemacht, nämlich das als Browser-Plugin implementiert. Dann hat man zumindest nicht diesen Fall, dass dann das JavaScript vom Server kommt und alle möglichen Dinge da schiefgehen können und so weiter, sondern dann hat man zumindest diese Sache, okay, das ist jetzt in einem Browser-Plugin, da hat man dann einen definierten Stand, den man sich installiert, aber gut, wird dann irgendwie mit irgendwelchen automatischen Updates und so auch nachgeladen und ja, aber immerhin ist es nicht so, dass es bei jedem Request irgendwie von der Webseite selber ausgeliefert
wird. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr richtig, als es quasi anders zu verkacken.
Ja. Ja, ich weiß nicht, Usability-mäßig hat diese asymmetrische Krypto halt schon vom Prinzip her ein Problem, weil man eigentlich verstanden haben muss, was ist ein Private Key, was ist ein Public Key, wem gebe ich jetzt welchen Key weiter und so weiter, damit es überhaupt irgendwie benutzbar ist, weil ich glaube, ansonsten werden da so viele Fachbegriffe durch die Gegend geworfen, dass so ein unbedarfter Benutzer da gar nicht großartig irgendwie mit was anfangen.
Aber vielleicht macht es ja Mailvelop richtig.
Vielleicht macht es richtig, ich weiß nicht. Ich habe es selber noch nicht benutzt, aber ich habe schon halbwegs hübsche User Interfaces für GPG gesehen, die aber trotzdem für Leute, die mit dieser Technologie nichts anfangen können, keinen Mehrwert bieten. Aber ich lass mich da gerne auch vom Gegenteil überzeugen.
Ja, vielleicht gewinnt's ja.
Kann man. Ja, vielleicht gewinnt's. Aber ich meine, hey, also immerhin kann man es mal benutzen. Das ist für Chrome und für Firefox verfügbar. Man kann es irgendwie mit diesem Standard-Mail-Zeug von Web.de und GMX benutzen. Ich meine,
wer hat diese E-Mails noch? Hat einer noch eine Web.de oder GMX-Adresse?
Ich habe noch eine, die halt irgendwie mit einem POP3-Fetcher abgeholt wird. Und aber da kommt hauptsächlich Spam.
da hole ich mir meine tägliche Dosis Spam, wenn ich mal wieder zu viele sinnvolle E-Mails bekommen habe.
Ja. Bam. Nee, aber also ich keine, also ich habe da noch E-Mail-Adressen, aber keine, die ich aktiv benutze.
Okay.
So, dann war da noch was anderes unsicher. Ashley Madison.
Ashley.
Ja, da war viel.
Das war ein großes Ding. Also wir hatten es ja erst vor kurzem wegen dem Hacking Team Hack, wo quasi die einfach super hart weggeownt wurden mit 1000 Millionen Gigabytes verloren gegangen und so und alle interner alles verloren gegangen und in dem Fall ist es jetzt ein Seitensprungportal, was es interessanter macht für bestimmte Leute. Weil Seitensprungportale werden normalerweise von Leuten benutzt, die gerne nicht so treu ihrem Partner gegenüber sind. So, und deswegen eine.
Dementsprechend vielleicht auch anonym bleiben wollen.
Genau. Und wenn man sich da anmeldet und dann quasi dort jemanden sucht, mit dem man dann Seitensprünge machen will. Quasi Seiten springen will. Ich weiß nicht.
Und was machst du so?
Lass uns gemeinsam Seite. Im Internet über Seiten springen.
Über Google gesprungen.
Ja.
Sind quasi die Daten, speziell der Username und der Klarname dann quasi besonders schützenswert. Okay, machen wir weiter.
Ich würde sagen, fangen wir einfach mit Rovio nochmal komplett an.
Okay.
Rovio. Nehmen wir an? Nehmen
ja.
wir auf?
Ja, nehmen wir. Alles da.
Also bei Rovio gibt's ein kleines Problemchen, nämlich die haben da hier Angry Bird 2 und das läuft nicht so wirklich. Die haben zwar toll viele Downloads, aber leider konvertieren sie das nicht in genug Cash Monies.
Ja, aber
Machen nichts in-App Purchases, oder? Und deswegen müssen sie gerade 260 Leute entlassen bei sich. Die haben 700 rum. Für was?
Ja, das ist mal eine gute Frage.
Moment, es kommt noch besser. Die haben, wo stand's im Internet? Jetzt steht's genau in dem Artikel nicht drin. Ah, schön. Die haben irgendwie Offices in der ganzen Welt. Die haben irgendwie 20 Offices oder so auf die Welt verteilt. Und dann weißt du halt auch, das Fiese an so einem Office ist ja wieder, also die haben Location in Vancouver, in LA, in New York, in Stockholm, in London, in irgendwas Espoo, da wo sie halt herkommen, hier Finnland, ja. In Shanghai, in Seoul und in Tokio. So.
Und was machen die damit? Lobbyen für im Senat Angry Birds einführen oder so? Ich weiß es halt nicht.
Für die Legalisierung und für eine Mindestquote von Angry Birds in Shanghai. Ich verstehe es auch.
Also ich weiß nicht, ich glaube, die haben halt, wenn man so eine App rausbringt, dann braucht man vermutlich sehr viel Support. Vor allem, wenn das dann halt irgendwie auch so Freemium ist mit In-App-Purchases oder sowas. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die irgendwie die nicht genug Punkte bekommen und dann irgendwie einen Support anschreiben oder so. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da diverse Leute gibt, die sowas tun. Also da braucht man erstmal, und wenn man dann so eine Verbreitung hat wie Angry Birds, was ja mittlerweile wirklich so ein Popkulturphänomen ist, braucht man das vielleicht auch. Und ich glaube auch, damit die weiterhin irgendwie Kohle scheffeln, müssen die halt auch sehr viel Marketing machen. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sind es dann nicht alles die App-Entwickler, sondern einfach so das komplette Ökosystem außenrum, was man braucht, um irgendwie Kohle zu scheffeln.
Also ich habe andere polemische Theorie.
Ja.
Und zwar teilweise gebackt durch Fakten und teilweise gebackt durch Meinung.
Also bei mir ist es, war es nur Disclaimer hier, bei mir war es nur wilde Spekulation.
Ja, also
ich hab, bei mir also meine, durch meine Sachen sind jetzt durch nichts gebackt, aber könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Also ja, bei mir ist es auch eher so, sage ich mal, Erfahrung oder wie auch immer. Das lief halt gut und dann haben sie einfach Hinz und Kunz eingestellt, weil Cash war ja da. Mhm. Und also ich meine, Rovio hat davor irgendwie ja 10 Jahre oder so versucht und hat es nicht geschafft. Dann kam halt Angry Birds und sie haben mega viel Cash Moneys damit gemacht und haben sie halt mega viele Leute eingestellt, weil irgendwie jeder Freund von irgendeinem Abteilungsleiter irgendwie noch gesagt hat, ja, komm. Und dann haben sie noch so, ja, dann brauchen wir noch den irgendwie. Ja, pff, wir brauchen den. Hm, lass uns doch ein Office dort aufmachen. Was könnte schief gehen? Ja, dann heuern wir noch 5 weitere Leute da an. Dann haben wir auch eine Rechtfertigung dafür, dass sie so ein komplettes Office mit einem Hausmeister und allem Scheiß aufmachen. Ich meine, so ein Office, also passiert ja auch nicht einfach so mal kurz.
Ja.
Und hat auch Kosten und so weiter. Und gleichzeitig haben sie halt einen krassen Fehler gemacht. Ich habe von Rovio nie was anderes seither gehört als Angry Birds.
Genau.
Das ist halt eine krasse Monokultur. Die haben halt ein Zugpferd und wenn das mal abkackt, dann ist der Laden halt pleite und genau das ist passiert.
Das ist ja genauso wie mit den anderen, was waren da noch? Dieses, keine Ahnung, was gab's denn noch? Dieses Diamanten zu 4 Gewinnspiel?
Wie heißt der? Candy Crush.
Genau, Candy Crush. Und das ist ja genau das Gleiche. Es war ja quasi, die haben ja dann auch auf einmal 300 Bazillionen Minus gemacht, weil irgendwie nicht mehr genug Leute Bock auf Candy Crush haben.
Naja, das ist halt auch ein Phänomen und das vergeht halt auch. Und wenn du dann bei dem zweiten irgendwie dann nicht anknüpfen kannst und gleichzeitig dir aber halt einfach den mega, mega Stuff und mega Verbindlichkeiten reingeholt hast, ja?
Ja.
Dann,
ja, genau. Oh Gott. Liabilities sucken einfach. Ja.
Also ich aus persönlicher Erfahrung habe ich das leider irgendwie viel zu viel auch im Kleinen erlebt. Wenn dann irgendwie so ein Unternehmen mal irgendwie gut läuft, dann lassen sich die Leute gleich mal irgendwelche geilen Autos auf Leasingvertrag raus. Ja, und dann hast du halt erstmal irgendwie ein paar Jahre so einen Leasingvertrag an der Backe. Und das will dann irgendwie jeder in dem Unternehmen haben. Ja, es kriegt nicht nur einer ein cooles neues Auto, sondern irgendwie alle. Und dann hast du recht schnell irgendwie auf einmal ganz schön Haufen Verbindlichkeiten am Start.
Ja, und ich glaube,
das so im Kleinen. Und übertrage man das jetzt mal auf mehrere hundert Mitarbeiter.
Ja. Ich glaube, das andere Problem ist halt, was ihr auch schon auch angesprochen habt, die haben halt auch über die, ich weiß nicht, gefühlt die letzten, wie lange gibt's denn Angry Birds schon? 5-6 Jahre so vielleicht?
Ja, die haben ja im Prinzip das einfach nur immer weiter gefranchised.
Ja, und im Endeffekt ist es ja immer das gleiche Spiel mit ein bisschen einem anderen Theme und vielleicht ein bisschen anderen Levels und so. Sie haben halt mehr oder weniger sich für den Content bezahlen lassen, aber an dem Spielprinzip nichts geändert. Ich glaube, es gab zwischendurch mal irgendwelche Sachen, wo man dann irgendwie die Schweine spielen konnte oder so.
Irgendwas und Angry Birds Star Wars.
Ja. Aber das war ja auch noch, immer noch Angry Birds.
Ja, oder? Aber im Endeffekt ist es immer genau das gleiche Spielprinzip, das gleiche Franchise und das kann halt nicht unendlich lang gut gehen und irgendwie sind die wahrscheinlich auf so einer Erfolgswelle geritten, dass sie halt nicht gesehen haben, dass das vielleicht irgendwann mal ein Ende haben kann. So. Oder sie wussten es die ganze Zeit und haben dann halt gedacht, ja, wir reiten das Pferd jetzt, solange es irgendwie
wir reiten es, bis es tot
ist. Ja, wir reiten das Pferd, bis es tot ist und danach müssen wir halt mal gucken und ich meine, die werden da wahrscheinlich, also sagen wir mal so, die Leute, die da an der Spitze sitzen, die werden wahrscheinlich immer noch ganz gut verdienen und gut, ich meine, wenn man irgendwie so ein App-Entwickler oder irgendwie Marketing-Mensch oder sonst wo ist, dann findet man wahrscheinlich auch anderswo noch einen Job, aber ja, also die müssen jetzt halt erstmal alle gucken.
Ich habe bei Rovio Angry Birds mitprogrammiert, dann suchst du auf jeden Fall nachher nicht lange nach einem Job.
Ja, denke ich auch.
Ich meine, das ist keine Frage, dass jetzt solche Leute erstmal wahrscheinlich nicht geäxt werden, sondern eben Leute, die nicht so viel auf dem Kasten haben oder die vielleicht doch nicht so wichtig waren für den Erfolg des Produkts, man weiß es nicht. Ja, finde ich interessant. Ich fand einfach die Zahl auch interessant, eben, dass die oder gigantisch, gigantomanisch ein bisschen auch für so ein Produkt irgendwie einen Staff von 700 Leuten zu haben.
Ja.
Weil, also ich habe das jetzt nie groß gespielt, aber ich verstehe nicht, wofür.
Ja.
Also selbst wenn du Angry Birds für alle Gaming-Plattformen der Welt, ja, wenn du Angry Birds für Mobile, für Desktop und für alle Konsolen hättest, brauchst du doch niemals irgendwie 100 Entwickler oder so.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das ist eine gute Frage. Also ich hätte jetzt auch eher gedacht, so 7 Leute und dann noch irgendwie 20 Leute in Bangladesch, die halt dir sagen, dass du Angry Birds Monies bekommst oder so. Sonst so ein Helpdesk-Leute, weißt du.
Ja gut, ich meine, vielleicht braucht man dann halt noch einen Haufen Leute, die irgendwie dann Grafiken bauen und Levels bauen oder Levels designen oder sowas, aber ich weiß nicht, also meine Vorstellungskraft ist da irgendwann auch erschöpft, aber vielleicht skaliert so ein Projekt auch einfach nicht so wirklich gut und man muss dann exponentiell Leute einstellen, damit es irgendwie weitergeht, ich weiß es nicht.
Ja. Möglich.
Interessant.
Aber wahrscheinlich einfach nur überfressen.
Möglich.
Gut.
Gut oder nicht gut?
Ja, ach, ich finde das jetzt nicht so schlimm.
Gleichgültig, so ein bisschen.
Ja,
aber es
Ambivalenz.
Ja.
Ja. Auch relativ ambivalent habe ich jetzt zumindest die folgenden News aufgenommen, dass es von Facebook was Neues gibt. Und zwar M.
Was?
M ist for Messenger. Und
bin jetzt aber M.
Ja. M ist eigentlich interessant mit der James-Bond-Analogie, aber das ist jetzt dein Personal Assistant und nicht dein Personal Boss. Naja, also was baut Facebook?
Aber M war ja auch Mother. Das wäre ein bisschen weird, wenn du deine Mutter fragst, wie du, keine Ahnung, Kondom aufziehst oder so. Keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass es dir das beantworten kann, weil da sagt gleich wieder
Nipplegate.
Da sind doch bestimmt Nippel in der Nähe, die Frage beantworte ich nicht.
Ekelhaft. Punkt, Punkt, Punkt. Geh doch lieber abstinent sein oder so.
Genau. Ja, also was ist es genau? Facebook experimentiert mit etwas Neuem, und zwar einem Personal Assistant, den sie in den Messenger, also in die Messenger-App einbauen. Und zwar auch echt mal nur in die App. Soweit ich es verstanden habe, nicht irgendwie in die Webseite.
Ja.
Oder zumindest zeigen sie das momentan nur so. Und das ist halt im Prinzip so, du hast dann wie einen Kontakt neben deinen ganzen Freunden, mit denen du schreibst, dem kannst du halt dann Fragen schreiben, so, wo ist der Friedhof? Keine Ahnung. Und
dann antwortet er dir.
Und dann antwortest du. Also im Prinzip ist es sowas wie Siri oder Cortana oder wie heißt das bei Google? Das hat keinen Namen, ne?
Ich würde es ja lustig finden, nur wenn du keine Freunde hast, quasi antwortet er dir, und sobald du dann irgendwie 10 Freunde hast, stellt die Frage einfach an irgendjemand anders von deinen Freunden, und der muss ja beantworten.
Das wäre eine interessante Technik, tatsächlich das mal zu lösen, das Problem. Oder Alternative sind so, wenn du dann ihm irgendwann nicht mehr schreibst, dann schreibt er dir die ganze Zeit, hey,
wie geht's, Junge?
Du interessierst dich nicht mehr für mich, hä? Jetzt wo du Freunde hast.
Ich habe rausgefunden, wie man Kondome aufzieht. Hast du mich nochmal gefragt, oder? Ich habe es jetzt rausgefunden. Ich habe bei Google gesucht.
Ja, also rein technisch interessant finde ich an der Sache eigentlich dann nur noch Folgendes. Es muss doch total nervig sein, solche Fragen dann in so eine Messenger-App reinzutippen. Also bei mir ist es persönlich so, ich will das Thema nicht aufmachen. Ich weiß, Pleidi hat da bestimmt eine eigene Meinung.
Pleidi hat da zwei Meinungen.
Bei mir ist es so, ich bin heilfroh gerade, dass es jetzt auch WhatsApp im Web gibt und so, weil ich jetzt endlich mal alle meine Messenger, die ich so benutze, auf dem Rechner auch habe und da schreiben kann, weil ich mittlerweile gotterbärmlich finde, auf so einem Smartphone irgendwie zu tippen. Ich kann das nicht ausstehen. Also vor allem halt längere Sachen zu tippen und
länger als einen Satz.
Ich drücke mich gerne deutlich aus und nicht irgendwie nur so, okay. Und das muss doch mega nervig sein, wie so ein Messenger dann so eine Frage zu schreiben, vor allem dann in so einer Satzform. Und natürlich gibt es Betriebssystem unterstützt dann so Audio-Input, ja, also unter iOS kannst du den Text natürlich auch reinsprechen, aber dann verlassen sie sich ja auf die Spracherkennung von einem anderen Dienst, das heißt, sie haben inhärent schon eine Schwäche in dem Ganzen drin, oder?
Ja.
Oder wie seht ihr das?
Ja.
Also seht ihr irgendwo, dass sie das irgendwie anders machen? Ich sehe da nur Texteingabe, nicht irgendwie... Sprich zu mir.
Talk to the hand.
Ja, gut. Und ansonsten ist es halt wahrscheinlich einfach auch nur ein mega Ding, dass es dir immer so vorschlägt, wer Facebook gerade am meisten bezahlt für irgendeine Anzeige. Dann sagst du immer so, du möchtest also zum was essen? Burger King, hier, guck.
Burger King, einfach die beschissenste Idee.
Hallo M, wie komme ich nach Hause? Du willst zu Burger King.
Kein Problem, aber wir müssen leider an Burger King vorbeifahren. Ja. Kein Problem.
Aber also, es gibt einen anderen Weg. Nein, du musst zu Burger King vorbei. Zumindest mal sagen, mal draufklicken und sagen, dass du da warst.
Ja, genau. Du musst dich einloggen bei Burger King.
Auf jeden Fall. Ansonsten kommst du nicht heim.
Mindestens Drive-In, und ich merke das.
Ja. Ja, das ist die neue Facebook-Ransomware. Die schickt dich einfach irgendwo in die Wildnis und dann musst du irgendwo auf Werbebanner klicken, sonst zeigt sie dir den Weg nach Hause nicht mehr.
Ja, das war vielleicht auch die Idee von Apple Maps, nur sie haben es dann halt verkackt mit der Werbung.
Ja.
Sie haben es einfach nur so kacke gemacht. Ja. Aber finde ich vollkommen weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die anderen diese anderen Assistenten alles schon weird. Und das macht es nicht besser, weil es ja nur mehr Kacke quasi. Du kannst nicht mehr fragen, sondern du musst es reinschreiben in deinen Messenger.
Ja, also das ist halt auch so Sachen. Also ich benutze Siri für ganz wenige Sachen ab und zu mal. Da finde ich es dann ganz praktisch. So, also ich habe so.
Kannst du? Ja. Sag mal an, was du damit machst.
Also ich benutze es vor allem zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und ich habe halt Kopfhörer drin und habe halt so ein Headset-Nupsi mit so einem Mikro am Kabel. Und da benutze ich es manchmal so, was man zum Beispiel ganz gut machen kann, ist, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, habe mich vielleicht unterwegs ein bisschen verfahren, ich halte einfach kurz meinen Headset-Knopf gedrückt und sage irgendwie, schreib meiner Freundin, ich komme 20 Minuten später, weil ich habe mich verfahren und dann sagt Siri, soll ich das und das und das jetzt schicken? Und dann sage ich, ja, schicken. Und ich kann dann halt quasi iMessages über Siri verschicken, während ich auf dem Fahrrad fahre und gerade irgendwo im Wald unterwegs bin.
Und was kamen da schon für lustige Nachrichten raus?
Nee, das hat tatsächlich schon ganz gut funktioniert eigentlich. Also die liest ja vorher nochmal einem vor, was sie irgendwie interpretiert hat, was ich ihr gesagt habe, und das hat meistens dann so ganz gut funktioniert. Oder halt so triviale Sachen, so wie irgendwie stell mir einen Timer auf 5 Minuten und dann geht halt in 5 Minuten ein Alarm los, so Sachen.
Okay. Ja. Also das sind so typische Siri-Tasks.
Also das kann sie relativ gut. Oder einfach so, keine Ahnung, ich bin auch irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs und so, und meine Strecke ist vielleicht schon zu Ende und ich fahre jetzt gerade auf einem langweiligen Teil der Strecke und sag dann irgendwie, keine Ahnung, belustige mich mal und erzähl mir mal, wie das Wetter morgen wird oder so. Solche Dinge kann man dann halt damit machen.
Wetter morgen ist selten.
Kannst du Siri auch nach einem Witz fragen?
Weiß ich nicht, ja.
Ja, Siri Tell Me a Joke funktioniert.
Okay. Und was sagt ihr denn? Immer den gleichen?
Verschiedene, meistens über Android. Oh.
Na gut.
Da haben sie dann von Apple ausnahmsweise mal ein bisschen Humor.
Ja, was?
Ja. Wer es noch nicht kennt, fragt Siri mal, was 0 durch 0 ist. So.
Nein, das dürft ihr nicht machen. Ansonsten explodiert die Welt.
Ja. Ja. So.
Also, gut. Wie gesagt, also ich finde Siri für ganz eingeschränkte Tasks dann tatsächlich sinnvoll, aber bei mir hat das auch ungefähr, ich weiß nicht, Jahre gedauert, bis ich glaube, das iPhone 5 konnte schon Siri, oder, Matt?
Ja.
Also ich glaube, ich hatte das iPhone 5, habe ich mir irgendwie vor über 3 Jahren gekauft, und ich glaube, das hat jetzt irgendwie mindestens 2 Jahre gedauert, bis ich mal irgendwie angefangen habe, das überhaupt für ganz kleine Sachen zu benutzen, weil ich es dann doch irgendwie seltsam finde, mit meinen Computern zu reden.
Also ich glaube, es kam mit dem 4S raus.
Ja. Ja.
Ich fand's auch lange komisch, und jetzt mit der Uhr ist es tatsächlich so, dass ich Timer und so weiter beim Kochen, Wäsche waschen, was weiß ich,
genau,
so ganz viele Timer mir irgendwie immer wieder stelle. Und dass ich weiß nicht warum, aber ich nuschel das jetzt auch schon mehr so runter. Also ich rede nicht mehr mit dem Teil, zumindest für gewisse Standardbefehle rede ich nicht mehr wie so, du bist dumm, ich muss dir das ganz deutlich erklären, was ich von dir möchte, sondern ich sage einfach, ja, stell mir einen Timer, 1 Stunde 40 Minuten.
Mhm,
und es funktioniert in der Regel. Ja. An ein paar Sachen muss man sich eben noch gewöhnen. Wenn du zum Beispiel eben 1 Stunde 40 Minuten sagst, dann macht er in der Regel nur 40 Minuten draus, weil er das mit einer Stunde irgendwie dann nicht rafft.
Mhm.
Und dann muss er sagen, 1 Stunde und 40 Minuten.
Mhm.
Und so. Ja. Aber ansonsten funktioniert ganz gut. Für so beschränkte Tasks.
Also ich weiß nicht, Cortana habe ich jetzt selber noch nicht so richtig produktiv benutzt. Allerdings habe ich zum Beispiel auch schon, also Cortana macht, glaube ich, auch so noch sehr viel Machine Learning Zeug, was jetzt Siri nicht macht. Ich habe zum Beispiel schon bei einem Kollegen von mir mitbekommen, dass ihm irgendwie seine Mutter eine Mail geschrieben hat, so von wegen, sie fliegt da und da los, und plötzlich war dann ein Eintrag in seinem Kalender drin, wo dann irgendwie der genaue Flug seiner Mutter angegeben wurde und so.
Creepy.
Ja, und also irgendwie so Dinge, dass quasi Cortana ihn dran erinnert, wann er dass er in 5 Minuten irgendwie zur Arbeit fahren soll, weil sie aus irgendwelchen regelmäßigen Dingen gelernt hat, dass er dann um diese Uhrzeit zur Arbeit fährt.
Ja, oder den Kalender anschauen.
Ja.
oder dich ermahnt, dass du doch bitte deine Zähne putzen sollst.
Ja. Also ich weiß es nicht. Ich finde dann solche Sachen, das geht bei mir schon, also da ist schon diese creepy Grenze überschritten. Ich glaube, das, was Siri so macht, diese rudimentären Dinge, finde ich okay so. Was ich zum Beispiel auch manchmal mache, ist halt einfach Voice-Dialing. So, bitte bla 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 anrufen. Und ja. So, das funktioniert meistens gut genug.
Okay.
Ja, okay. Aber ansonsten, der Mehrwert ist nur so peripher. Es ist schon ganz okay, das zu haben. Ich könnte auch sehr gut ohne leben.
Also, ja, es ist jetzt irgendwie, wenn man irgendwas machen möchte mit dem Telefon, ist es nicht das Erste, woran man denkt, ist, ja, ich könnte es meinem Telefon auch einfach sagen, sondern in der Großzahl, also man weiß eben bei ein paar Sachen, das funktioniert, und hin und wieder spielt man ein bisschen mit einem neuen Befehl oder so und merkt dann, der funktioniert oder funktioniert nicht.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass man erstmal alles, was man irgendwie sich so denkt, was man von seinem Telefon gerade möchte, dass man das einfach da reinspricht und davon ausgeht, dass das schon funktionieren wird, ja. Dass so gut funktioniert.
Also es gibt so ein paar Sachen, wo dann das UI, zum Beispiel bei der Reminders-App ist das UI dann doch deutlich besser, oder sagt man es mal so, es ist deutlich angenehmer, über Siri eine Erinnerung einzuspeichern, als das über die Reminders-App zu tun. Sowas zum Beispiel.
Ja.
Ist vielleicht auch prädestiniert für solche Sachen, aber alles andere.
Ja, also gerade bei Reminders ist zum Beispiel das, ich nenne es jetzt mal Voice UI, irgendwie dahingehend optimiert. Also das versteht halt super so Dinge wie, wenn ich nach Hause komme, erinnere mich an, oder erinnere mich an, lalala, wenn ich nach Hause komme. Das funktioniert sehr gut in dem Zusammenhang. Da merkt man halt, okay, das war irgendwie so ein Use Case, den sie halt haben wollten. Okay. Sonst
ich weiß, hat also irgendwie ich weiß nicht, also ich finde ja Facebook generell schon ziemlich creepy und versuche eigentlich auch irgendwie, ich weiß nicht, ich benutze es halt auch nicht wirklich aktiv. Ich konsumiere das ab und zu mal passiv, um mal zu sehen, was irgendwelche Leute machen. Oder ich habe halt dort einen Account, damit mich irgendwelche Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen können. Was irgendwie, wofür Facebook irgendwie oft verwendet wird. Ansonsten halte ich mich halt auch von den Sachen fern und ich weiß nicht, ich sehe jetzt halt auch irgendwie kein Use Case, warum ich jetzt M benutzen sollte und was es für mich tun sollte.
Ja. Haben sich auch wahrscheinlich gedacht, was macht man da? Ich glaube, wir haben unseren Namen.
Ja.
Keiner hat genau gewusst, was man macht, aber wir brauchen es.
Na gut, sie haben wahrscheinlich gedacht, ja, wir müssen einfach auch mal mitspielen.
Ja. Ja, haben sie geschafft.
Ja.
Jetzt können sie mitspielen.
Gut.
Fragen.
Dann hatten wir vor einiger Zeit mal was zu License Plate Readern, yeah. Unter anderem auch vom Oakland Police Department, also der Polizei von Oakland, die an Streifenfahrzeugen, sogenannten Police Cruisern, License Plate Reader dran haben, die dann einfach an allen vorbeifahrenden Autos die die Kennzeichen lesen, erfassen und dem Officer mehr oder weniger relativ schnell aufgrund einer automatisierten Datenbankabfrage in seinem Fahrzeug dann sagen sollen, so, hey, das ist ein geklautes Fahrzeug, halt mal an. Und damals hatten wir schon die entsprechende lustige Zahl dabei herausgefunden, dass sie irgendwie in 16 Monaten mit 4 License Plate Reader Units, also das sind dann auch wirklich Fahrzeuge, die praktisch nur dafür rumfahren,
ja.
In 16 Monaten irgendwie, was stand hier, knapp 800.000 License Plates gescannt hatten,
ja.
Und eine Hitrate von 0,2% hatten, das heißt, sie hatten etwa 2.000 Hits.
Ja.
Was wiederum heißt, sie haben eigentlich die ganze Zeit unbescholtene Bürger gescannt und sind gewisserweise in deren Privatsphäre eingedrungen.
Genau,
weil das in den USA nicht so wichtig. Und
weil von der License Plate kann man ja nicht auf den Fahrer wieder zurück.
Nein,
nee.
Nein,
auf keinen Fall.
Ist ja nicht so, dass man normalerweise das gleiche oder
niemals.
Scheiße.
Vor allem in den USA, wo
jeder sein eigenes fucking Auto hat.
Ja, genau. Yeah. So. Und das ist aber insofern wieder okay. Also
das ist wieder okay. Also,
naja, sagen wir mal so, das wird jetzt eingeschränkt. Und zwar sagen wir auf technisch-bürokratischer Ebene.
Schön.
Und zwar haben die nämlich bisher das Ganze so mehr oder weniger ohne Mindestspeicherdauer oder Maximalspeicherdauer eigentlich aufgezeichnet. Das heißt, sie haben die Daten einfach vorgehalten, ja, so viel sie hatten.
Ja.
Und jetzt ist denen die Platte vollgelaufen. Also
das ist auch so schön, die Platte,
das,
ja.
Das ist jetzt nicht genau definiert, ob das ein zentraler Rechner ist oder ob diese Daten in jedem Fahrzeug von so einer License Plate Reader Unit drin sind und da dann halt so, also konkret, die haben da halt einen Rechner, da steht was von Windows XP, eine 80 Gigabyte Platte und die ist jetzt halt voll und man weiß ja, was passiert, wenn Platte voll, dann passiert alle mögliche Voodoo, in dem Fall ist halt Crashes und deshalb haben sie jetzt im Prinzip sozusagen eingebaut, dass sie halt einfach danach alles, was älter ist, evicten, damit sie neues Zeug nachscannen können. Und das ist insofern wiederum cool, weil natürlich, also 80 Gigabyte Platte, man kauft halt einfach mal kurz eine neue, ja, aber das kann das, das Oakland geht. Police Department nicht so einfach beschaffen.
Ja. Aus verschiedensten Gründen.
Aus bestimmt vielen Gründen.
Also einer der Gründe, die sie sagen, ist quasi, das ist gar nicht so einfach, weil wir haben ja nur ein bestimmtes Budget und wenn wir kein Budget haben, kann man da auch nichts beschaffen und die müssen natürlich lizenziert sein und irgendwie von mindestens von HP oder so ein Quatsch. Und wenn man jetzt in so großen Firmen arbeitet, dann merkt man so, dieser ganze Müll von HP, das ist alles der gleiche Crap, den du auch bei Amazon kaufen kannst. Nur, dass es einfach das Dreifache kostet.
Oder nicht mal, dass es einfach nur dreifach so aufwendig ist, das zu beschaffen. Ja. Ich habe noch eine andere Theorie und zwar, wissen Sie nicht, was Sie mit den alten 80 Gigabyte Platten machen sollen?
Verschrotten.
Ja, aber wie?
Ach so, Hammer. Also,
so, oder wie, oder sie wissen auch nicht, es ist kein Prozess definiert, wie sie die alten Daten auf die neue Platte rüberkriegen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ganz ehrlich, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist dann so die Schockstarre. Oh Gott, es gibt keinen Prozess, also machen wir nichts.
Wir machen einfach so weiter.
Wir machen einfach nichts. Oder?
Was tut am wenigsten weh? Hm. Wie ziehen wir das Messer nur weg, ein bisschen aus der Wunde?
Wegignorieren, ganz schnell wegignorieren.
Ja, ich glaube, das ist Sicherheit durch Ignoranz, quasi.
Ja, Sicherheit durch Ignoranz.
Oder so ähnlich.
Nee, genau das. Ja.
Okay, haben wir das Thema auch mal wieder gehabt.
Ja.
Das hat mich irgendwie so angelächelt in den News. Mhm.
Ja, doch, es ist einfach schön auch. So, fuck, unser Windows XP mit 80 GB ist voll. Das heißt, keine License Plates mehr geladen.
Vielleicht ist es sogar noch FAT32 gewesen.
Garantiert. Genau, sie könnten ja noch 4 GB USB-Stick, den eine noch in...
Ja, bei NTFS könnten sie noch Volume Compression anmachen.
Genau, Volume Compression. Und die Volume Shadow Copies ausmachen, weil die brauchen wir eh nicht.
Soll den mal jemand so schicken? So, ihr könnt noch die temporären Internetdateien
löschen. Übrigens, wir haben ja, du gehst einfach in System 32 und dann löschst du alle Dateien da drin. Das ist dann der Cheat-Move, damit dein Computer auch wieder schnell läuft.
Also wieder viel Platz auf der Platte. Guck mal, wie groß der Ordner ist.
Und ich hab hier noch mehr Tipps auf 4chan gefunden, die helfen alle. Habe ich alle selber ausprobiert.
Okay.
Schön.
Sehr, sehr schön. Jetzt wollten wir eigentlich eine gekünstelte Überleitung machen, aber ich glaube, das lassen wir lieber, das bringt uns in Teufelsküche.
Nee, mach ein.
Nee, Felix, du hast irgendwas zu Schimpansen.
Achso, die, ja, nee, die lassen wir lieber
Felix
weg.
Felix hat sich gerade erinnert.
Die wäre nicht so passend, und da haben wir bestimmt dann voll viele Hassmails jetzt vom Oakland Police Department.
Ja,
wahrscheinlich
lassen wir
scannen
das.
Die scannen dann hart unsere License Plates.
Die kommen hier rüber.
Ach, nee, können sie ja gar nicht mehr.
Haha, Festplatte voll. Jetzt können wir ausrasten, alle Dinge tun. Anyways, ich habe eine coole Geschichte, also wie ich finde, nämlich viele Leute denken ja immer noch, dass die Menschen auf dem Planeten ja was ganz Besonderes sind und dass wir super weit fortentwickelt sind und quasi auf eine ganz andere Ebene sind als alle anderen Tiere auf der Welt. Im Gegensatz dazu, weil wir natürlich keine Tiere sind. Natürlich nicht.
Du Tier.
Sind wir doch. Spoiler, wir sind auch Tiere.
Nein.
Scheiße, Bernd. Ja, in dem Sinne gab es jetzt Untersuchungen bei Schimpansen, beziehungsweise quasi Forscher haben sich aufgemacht, um Schimpansen zu beobachten. Und die haben jetzt Schimpansen entdeckt,
die neben den typischen so Holzwerkzeugen, also so ein Stöcker, womit du dann irgendwie Ameisen aus dem Loch rauspulst oder so, haben sie jetzt auch Schimpansen beobachtet, wie sie Steine als Werkzeuge verwenden und nicht nur irgendeinen Stein, den sie dann irgendwo draufhauen, sondern bearbeitete Steine. Das heißt, sowas, was auch die Menschen in der Steinzeit getan haben. Und das finde ich eigentlich eine super interessante Geschichte einfach. Weil das halt einfach zeigt, dass wir nichts Besonderes sind, sondern dass das quasi diese Weiterentwicklung die ganze Zeit passiert.
Also nochmal.
Nur weil wir es nicht.
Ja. Nochmal, um da kurz nachzuhaken. Das ist jetzt nicht so, wie man das schon kennt, irgendwie in einen Ast oder einen Stein oder so liegt rum und Schimpanse benutzt es dann, um damit irgendwas zu tun, um irgendwie, irgendeine Nuss zu knacken oder sonst was. Sondern das sind dann auch Werkzeuge, die wiederverwendet werden und die auch quasi für einen bestimmten Zweck dann bearbeitet werden.
Genau. Okay. Und das ist halt das Interessante einfach. Es ist so, so cool. Weil, wie gesagt, es zeigt einfach, es geht alles weiter. Und nur weil wir jetzt gerade nicht hinschauen und von uns so überzeugt sind, heißt es nicht, dass sich neben uns nicht alles auch noch weiter dreht, die ganze Welt. Ja. Sehr, sehr coole Sache. Fand ich jedenfalls als quasi komplett außerhalb von diesem ganzen Technikzeug mal.
Ja. Jo, also definitiv interessant.
Interessant. Kann man sich auf jeden Fall die Story durchlesen. Mhm. Auch gut geschrieben.
Ja, ist, glaube ich, von BBC Earth.
Genau, von der BBC. Mhm. Coole Sache.
Kann man machen.
Okay. Weiter. Security Set. Security. Also sein.
Security.
Es gab, genau, es gab mal wieder was zum Thema So Hopeless, So Hopeless, also Soho für Home and irgendwas Devices, also diese shitty Router, die man sich quasi zu Hause hinstellen kann, von Asus und von ZTE. Und dort gab es Devices, die haben ein Telnet offen, was jetzt erstmal prinzipiell schon ein bisschen kacke ist, aber auch vielleicht ein bisschen cool. Und dieser Telnet-Server hatte ein Bonus-Backdoor-Passwort quasi, womit man sich dann direkt auf dem Device einloggen konnte. Das ist quasi die ersten vier Stellen der MAC-Adresse, die MAC-Adresse selber. Und dann AeroCon. Und das funktioniert für Asus DSL, Digicom, Observer, für ein SpeedSurf und für ein ZTE. Das heißt quasi, die haben alle Code recycelt, irgendwie voneinander abgeschrieben und das war alles gebackdoored. Und jetzt hast du quasi verkrepelte Devices und quasi alle Leute werden wieder geowned die ganze Zeit.
Die ganze Zeit geowned.
Krasse Sache. Immer, also die Sache ist halt, es hört auch nicht auf, weil ja diese ganzen shitty Router müssen ja auch alle fertig gebaut werden. Und es muss ja alles ganz schnell gehen, damit man die verkaufen kann. Und in dem Fall alles kaputt. Und wenn ihr eins von diesen Geräten habt, was ihr wahrscheinlich nicht haben werdet, weil werden speziell für also quasi, wenn du einen Telefonanschluss oder so bekommst oder so einen DSL-Anschluss, dann bekommst du so ein Modem gestellt und dann könnte es eins von denen gewesen sein. Aber es gibt es, glaube ich, in Observer, Telekom, keine Ahnung, wo es gerade ist. Jedenfalls hardcoded Passwords, traurige Sache. Viel, viel trauriger als die coole Geschichte, die ich davor hatte.
Viel trauriger. Gut, dann habe ich mal wieder zwei neue U-Artikel. Zumindest der eine ist jetzt gar nicht mehr so neu, ist mir nur an mir vorbeigegangen. Und zwar ist das die U-Go.
U ist
das Philips Smart Light System.
Genau.
Also basiert auf Zigbee im Wesentlichen. Und da gibt es jetzt so eine Lampe, ist im Prinzip einfach nur wie so eine Müsli-Schüssel mit Lampe drin und Akku. Mhm. Das konnte ich auch nicht auf mir sitzen lassen, habe mir gleich mal eine bestellt. Dank Amazon Prime kam die dann auch gestern schon an und ich habe schon ein bisschen damit rumgespielt. Ist ganz nett, ist halt eine Lampe. und sie hat einen Akku drin. Ich konnte jetzt noch nicht testen, inwieweit diese Aussage stimmt, mit dass sie irgendwie 1,5 Stunden halten soll im Batteriebetrieb. Und
was ist denn der Use Case dafür?
Naja, der Use Case ist, dass du irgendwie campen gehst oder sonst irgendwas. Oder
1,5 Stunden brauchst. Für ein fucking Campen?
Ja, nein. Also du willst halt irgendwie abends so ein bisschen Licht haben, draußen zocken oder beim, was weiß ich, schön draußen am See Liebe machen oder ich weiß nicht was.
Das ist
keine Ahnung.
Was ist denn der Vorteil gegenüber einer normalen Taschenlampe?
Naja, Taschenlampe ist ja so gerichtet.
Ja. Ja, aber so eine ungerichtete, keine Ahnung, so eine LED Anhänge.
Ja, also ich finde es jetzt zum Beispiel gerade insofern recht interessant, weil ich habe halt bei mir in der Wohnung viele stationäre Lampen mit U ausgerüstet und nehme aber gern irgendwie dann zum Beispiel, wenn wir irgendwie abends unten im Garten grillen oder so, dann habe ich da halt auch gerne noch ein bisschen Licht, dass man auch so schnell ein bisschen dimmen kann und dann kann ich halt einfach die Lampe so runternehmen und da irgendwie aufstellen und schon ganz nett. So.
Also ich...
Und ich wollte es einfach mal ausprobieren.
Nee, ist okay.
Das Ding hat ein paar Flaws, wie zum Beispiel, man kann es natürlich über das iPhone nur steuern, wenn man in Reichweite von der Bridge ist.
Ja.
Und auch das iPhone dann in WLAN-Reichweite von der Bridge ist. Ja. So. Mhm. Und damit hat man dann halt recht schnell irgendwie die Möglichkeit verloren, über das iPhone zumindest oder über das Smartphone, die Farbe und Helligkeit der Lampe einzustellen. So, was kann man da jetzt machen? Und dann haben sie sich halt was überlegt dazu. Und zwar hat die auf der Rückseite halt auch so einen Button, mit dem du sie auch an- und ausmachen kannst. Ja. Und der ist halt so wie so ein Home-Button von einem iPhone, ist der halt so morsemäßig belegt. Also wenn du halt einfach drauf drückst, dann cyclest du durch so 7 Presets durch. Die sehen auch alle ganz harmonisch aus. Die haben auch tolle Namen. Wenn du doppelt drückst und dann gedrückt hältst, dann cycelt sie einfach durch alle Farben durch und du lässt halt irgendwann los bei der Farbe, die dir gefällt. Und ansonsten kann man sie halt auch in entsprechende Stromsparmodi und so weiter damit versetzen. Sieht soweit ganz nett aus. Also man kann sie auch an Strom hängen und dann dauerhaft betreiben, weil das ist das andere. Wenn du sie halt eben draußen stehen hast und dann kannst du auch so U-mäßig so Timer und so einstellen, also dass die Lampe nach einer gewissen Zeit an- oder ausgehen soll, Alarme und so weiter einstellen, ist ja Smart Light, ja.
Total smart.
Mega smart. Dann haben sie halt einen Hinweis, dass sie halt ja nach 2 Stunden Standby-Betrieb geht die Lampe halt auf jeden Fall aus, wenn sie im Akkumodus ist. Also musst du sie sonst halt an Strom hängen.
Wie lädt man die denn?
Da ist so ein Netzteil dabei.
Sag nicht per Micro-USB.
Nein, ich hatte gehofft, dass es per USB ist, weil ein USB-Kabel und so hätte ich immer dabei. Aber nein, jetzt muss ich so ein blödes Stromnetzteil mit mir rumschleppen. Also ich hätte gehofft, dass es irgendwas USB-mäßiges ist, so Mini-USB oder so, aber ist es leider nicht. Sondern es ist eben so ein normales Steckernetzteil mit so einem komischen...
So ein runder,
genau, so ein Rotten-Runder. Und den muss man da halt unten reinstecken an einer Stelle. Also die hat auch so einen... ist eigentlich wie so eine Müsli-Schüssel und dann hat sie einen Nupsi unten, wo man sie halt dann auch so schräg hinstellen kann. Damit.
Also
macht Spaß, weiß noch nicht, ob ich sie behalten werde.
Du hast immer noch 14 Tage umtauscht.
Ja, 30 per Amazon.
30 Tage.
Und ich muss das einfach immer, so ich weiß nicht, sowas muss ich ausprobieren.
Ja, also ich habe erst gedacht, wo ich das zweite Bild gesehen habe, ist es einfach eine Kerze. So, ja shit, okay, wir haben eine Kerze gebaut. Nur das ist quasi, ja gut, das ist halt Smartes oder so, Smart-Kerze.
Ja, also was ich da ganz interessant dran fand, ich weiß nicht, ob man diese Funktionalität damit tatsächlich irgendwie umsetzen kann, aber es gibt ja so Wake-Up-Lights, die dann quasi so morgens statt einem lauten Alarm oder so ein Licht anmachen, was so langsam hochgeregelt wird.
Das kannst du mit der U
auch. Genau, also das sah für mich jetzt auch so als Use-Case dafür aus, und ja, die sieht auch so aus, als ob sie ziemlich angenehmes Licht macht, weil das so alles durch dieses halbtransparente Kunststoff, was da außen rum ist, sieht es so aus, als ob das so relativ gut gestreut wird, das Licht. Und ja, so ein bisschen so passive Beleuchtung macht. Weiß nicht, ist es so?
Ja, es ist...
Aber das machen ja alle U-Lampen, oder? Ist ja jetzt nicht sowas, was nur diese Lampe da kann.
Ja gut, das machen generell viele Lampen, aber... die ist halt tragbar.
Ja, ist ja dieses Aufwachlicht.
Ach so, das können viele Smartlights und die U-Lampen können das alle. Muss dazu auch sagen, das funktioniert immer nur so halb gut. Echt? Das liegt allerdings dann an der Software, die auf der Bridge drauf ist.
Okay.
So, und dann kommen wir zu einem neuen Produkt aus der Familie, das noch nicht veröffentlicht worden ist und das ich viel interessanter finde. Das klingt jetzt irgendwie total basic, aber es löst eben wichtige Probleme. Und zwar ist es dann das Dimming Kit. Und das besteht aus einer Lampe, die am ehesten dieser bisherigen U-Lux gleichkommt. Das heißt, es ist eine Smart Light, die aber nicht alle Farben kann, sondern halt einfach nur so warmweiß und Helligkeitsabstufungen davon.
Okay.
Und der eigentliche Clou daran ist, da ist jetzt eben eine Remote dabei, also ein Schalter mit 4 Switches, 4 Buttons und das Ganze eben auch wieder über Funk macht. Und den kann man in so eine Halterung reinmachen, das heißt, man kann ihn entweder an der Wand befestigen oder aus der Halterung rausnehmen und mit sich rumtragen. Ich habe ja so einen U-Tap mir mal gekauft, das ist so der eigentliche Schalter und mit dem war ich eher unzufrieden. Der ist schweineteuer, weil der kostet irgendwie 100 Euro oder so, weil er so eine ganz aufwendige Piezo-Elektronik-Scheiße drin hat, um sozusagen ohne Batterie den Strom zu erzeugen.
Ja,
so. Ja, genau. Und der hat außerdem dann eben noch den Bedienfehler, dass sozusagen der gesamte Button runtergedrückt werden muss. Das löst die Piezo-Mechanik aus. Und oben drin sind dann 3 Einzelbuttons für Funktionen. Aber das Runterdrücken des gesamten Buttons macht die Lampen aus. Und die 3 anderen kannst du belegen. Und ich glaube, alle kann man belegen, aber typischerweise macht man halt über den großen aus. Und dann musst du sozusagen den mittleren Button drücken und dann durch den ganzen durch und das löst irgendwie in 50% der Fälle löst das falsch aus. Also es löst die falsche Funktion aus. Plus es ist einfach unnötig kompliziert und bei diesem Dimming-Kit, da haben sie jetzt einfach mal das Richtige gemacht, haben einfach eine fucking Knopfzelle reingemacht und jetzt kostet, glaube ich, das ganze Kit dann irgendwie nur 40 Euro oder so statt irgendwie, also mit Lampe, die normalerweise allein schon so viel kostet. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil das nächste...
Das ist halt irgendwie schon ein bisschen lustig, wenn ich mir so anschaue. So am Anfang so super Smartphone, bla bla bla, alles mögliche. Und jetzt, wir machen...
Was ganz Einfaches.
Wir machen einen Knopf, wo man draufdrücken kann, dann geht's Licht an. Scheiße. Ja. Das ist ja total modern. So fast, oh fuck, haben wir schon davor gehabt. Naja, egal, smart jetzt.
Ja. Sie haben halt gemerkt, dass
die Leute gerne Licht an- und ausmachen, an Schaltern. Fuck.
Ja, dass die Leute halt auch gern schnell das nutzen. Also ich nutze das U-Feature zum Beispiel echt selten. Ich mache manchmal die Lampen auch einfach nur so an.
Yeah.
Ich nutze das so selten über die App, weil die U-App selber ist eh crap. Es gibt eine andere App fürs iPhone zumindest, die heißt U-Mode. Die ist ziemlich gut. Die benutze ich sehr gerne. Und damit geht das recht schnell, aber man muss immer noch das Telefon entsperren, in die App rein, die Lampe auswählen,
so.
Und dafür ist eben so ein dedizierter Switch, mit dem man auch mehrere Lampen ansprechen kann und vorprogrammieren kann. Also man hat einmal so einen leichten Einrichtungsaufwand, danach geht das recht schnell, ist echt super. Plus diese U-Mode-App funktioniert auch mit der Apple Watch recht gut, da kann man dann auch recht schnell das über die Uhr einstellen. Ja, also ich habe halt irgendwie häufig die Lampen deswegen dann nicht in ihrer vollen Kapazität benutzt, weil es einfach zu aufwendig war, in die App reinzugehen. Und gleichzeitig kriegen die ja das mit HomeKit nicht hin, wegen Encryption und so weiter. Da will Apple zu viel von der Encryption und das braucht dann zu lang und das wollen sie alle nicht bauen. Und deswegen haben sie sich wahrscheinlich jetzt erstmal sowas als Zwischenlösung überlegt. Was ja eigentlich nur total logisch ist, dass es so einen Schalter irgendwie gibt.
Ja, irgendwie schon, ja, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja. Wir haben jetzt was, das hatten normale Lichtlampen schon vor 100 Jahren.
Das waren quasi die ersten Lampen. Die hatten einen Schalter und wir haben was gebaut, komplett neu. Das ist das Gleiche.
Naja, und du kannst halt dimmen darüber.
Und du kannst dimmen, aber ich meine, diese Dimmer gab es früher auch schon, ja.
Ja.
Na, so, aber das ist mal wieder mein... kleiner Smart Home Teil.
Ja.
So rüste ich halt meine Wohnung der Reihe nach aus und schaue mir das mal an.
Ja, gute Sache.
So, gehen wir mal wieder ein bisschen Technologie, Hochtechnologie aus JavaScript-Land.
Oh Mann, was gibt's da?
Node.js hat sich jetzt umbenannt.
In was? In Not.js.
In IOJS.
IOJS.
Oh Mann.
Na
und naja, war's. Also
fertig, zack, fertig.
Nee, tatsächlich gibt's ja da schon eine Vorgeschichte. Das Projekt hat sich zwischendurch mal, weil diverse Leute der Meinung waren, dass Node selbst und die Node Foundation nicht schnell genug vorankommen und so weiter und so fort, haben die sich ja aufgespalten und haben quasi das Projekt geforkt. Vor kurzem sind die dann wieder zusammengemerged und jetzt haben sie aus irgendwelchen Gründen beschlossen, dass sie sich jetzt nicht mehr Node nennen, sondern IO.js, was ich eigentlich einen besseren Namen finde, auch wenn Node.js als, wie soll man sagen, als Brand schon deutlich bekannter ist, aber IO.js sagt, glaube ich, eher, um was es geht. Nämlich, ich glaube, das Besondere ist ja dieses ganze Event-Driven IO-Zeug und halt JavaScript. Und ich glaube, IO.js ist da vielleicht auch der bessere Name für. Aber okay. Naja, okay, kann man sich überlegen. Ansonsten, weiß ich nicht, bleibt, glaube ich, alles beim Alten. So. Im Großen und Ganzen.
Alles bleibt neu.
Ja.
Reiter, Twix, ändert sich nichts. So. Ne?
Ja. Also, ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch noch eine große Hintergrundstory oder sonst was. Ich bin in der...
Das ist bestimmt ganz viel Drama.
Ich,
ist jemand
ich bin in der
Community...
Ja, ich bin in der Community nicht mehr so richtig aktiv. Deswegen... Ja. Kann man mal kurz sagen, ist jetzt so, hat einen anderen Namen. Ansonsten habe ich das Gefühl, es wird sich nicht großartig... viel ich hab geändert haben.
Mal wieder Mediengifte gefixt.
Oh, sehr gut.
Sehr gut, oder? Aber das Gute, es war quasi nach dem letzten von 0.3 auf 1.0, was ja echt der super riesen Pain war, hat sich jetzt gar nicht so viel geändert und jetzt ist quasi ein Stück besser geworden.
Sehr gut. Wieder.
Gute Sache. Ist immer noch in Docker, aber ist eigentlich nicht so gut, dass es in Docker ist. Eigentlich wenn wir das direkt haben, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Machen wir einfach weiter.
Was haben wir noch? WLAN von Google.
Ah, ja. Also es gibt irgendwie den Google On Hub, was irgendwie so ein Produkt ist. Ich weiß nicht, habt ihr das, also das ist irgendwie, die haben eine ganz hübsche Webseite und so.
Die haben eine ganz hübsche Webseite.
Das qualifiziert sich schon mal.
Ja, aber ich meine, das ist irgendwie so ein Produkt, was auch so ein bisschen untergegangen ist, oder? So in dieser ganzen, wir sind jetzt hier Alphabet und sonstige Dinge und ich weiß nicht. Also ich habe das mal, der Link ist irgendwie kurz mal an mir vorbeigeflogen, ich habe das mal irgendwo weggespeichert und danach habe ich nie wieder was davon gehört. Okay. Ja, also es ist ein Wi-Fi-Router, der soll $200 kosten für daheim, so.
Ja.
Der irgendwie Dinge scheinbar cooler macht. Also der kann irgendwie mitbekommen, in welche Richtung sich dein Gerät gerade befindet oder in welche Richtung sich Geräte befinden und dann dementsprechend Antennen boosten in bestimmte Richtungen. Was ja so auch andere Funktechnologien irgendwie hinbekommen und machen. Also gerade so, ich glaube, das nennt sich Beamforming oder sowas. Das macht halt auch so UMTS.
Beamforming ist,
Ja, UMTS
ist eine krasse Sache.
Macht das auch. Ich weiß nicht, ob man sowas jetzt schon als Beamforming bezeichnet, aber ich glaube, es geht in die ähnliche Richtung.
Also Beamforming ist so, dass du quasi mehrere Antennen hast und die senden beide gleich und durch diese Überlappung hast du dann quasi bestimmte Ripples, die dann, wenn die richtig ausgerichtet sind, quasi ein besonders hart dich anlasern. Und alles andere dafür nicht. Ja. Also das ist eine abgefahrene Technologie und ich finde es krass, dass es überhaupt funktioniert.
Aber ja. Also das ist auch geil, sowas, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man jetzt einfach auch mal so auf so eine Idee kommt. Aber ich habe auch keine Ahnung von irgendwie Funkübertragungstechnologien, deswegen. Ja.
Das ist, ist cool auf jeden Fall. Also Beamforming ist eine von den Sachen, holy crap. Mhm. Das ist krasse Physik, die da einfach quasi... funktioniert einfach.
Also ich bezweifle, dass es sowas Krasses ist, was jetzt tatsächlich unter dem Namen Beamforming läuft, aber sie behaupten halt, sie können irgendwie dann so in bestimmte Richtungen boosten und haben eine bessere bessere Abdeckung, Wi-Fi-Abdeckung in deiner Wohnung Und ja, es ist, sieht ganz interessant aus. Also die können dann irgendwie, das Gerät ist auch so ganz halbwegs hübsch, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie hässlich. Es gibt es in zwei unterschiedlichen Farben und du kannst irgendwie dimmbares, also das Teil hat so einen Lichtring oben drauf, so einen LED-Lichtring und den kannst du dann irgendwie auch über eine App dimmen und so weiter, wenn du das haben möchtest.
Soll das denn ich, Sinn?
Ja, also ich finde sowas ja gar nicht schlecht, weil man...
Ist das dieser Mülleimer, den ich mir gerade angucke?
Ja.
Aber den, die Mülleimer gab's doch schon, das ist doch dieses Amazon Echo-Ding.
Ja, ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie dieses Amazon Echo. Nur ist es jetzt halt auch ein Wi-Fi-Router und das Echo ist, glaube ich, nur so ein Device, mit dem man halt so irgendwie Dinge machen kann. Mit dem man reden kann hauptsächlich, glaube ich. Ja, und das soll jetzt halt auch irgendwie voll integriert sein mit irgendwie Apps, mit denen du dich dann dein Passwort über Bluetooth irgendwie bekommst und oder ist es über Bluetooth oder NFC irgendwie sowas in der Richtung? Also du kannst dich auf jeden Fall mit dem Gerät pairen. Ja, Bluetooth Smart behaupten sie.
Okay. Also
und mega smart.
Ja. Mega smart.
Mega smart. Also ich bin mir nicht, bin nicht so wirklich sicher, was jetzt der tatsächliche Einsatzzweck ist, außer dass es irgendwie ein ganz cooler Router ist. Es hat auch einen Lautsprecher, wo ich mir anhand der Webseite noch nicht richtig klar im Klaren bin, was der Lautsprecher denn tut.
Der sagt dir dann immer, dein WLAN wurde geowned.
Ja. Lol.
Kauf jetzt Dinge.
Kauf jetzt McAfee Antivirus. Mhm. Whoops. Ja.
Nee, was ich ganz interessant finde, ist, dass es so darstellen, dass man dieses Gerät, weil es ja hübsch ist und so, irgendwo zentral aufstellen soll. Was aber dann eigentlich ganz eine ganz clevere Idee ist, weil das sorgt dafür, dass der WLAN-Empfang halt besser wird, wenn du es nicht irgendwo in die letzte Ecke in den Schrank stellst.
Weil die meisten dieser Router tatsächlich hässlich sind und man sie lieber so...
Oder solche UFOs halt.
Ja.
Mit 1000 Antennen und riesige Spinnenmonster.
Ja, ja, oder halt einfach so eine Fritzbox, die einfach fürchterliche Farben hat. Also die einfach von der Farbgebung ganz hässlich ist, finde ich.
Na gut.
Naja. Ja. Also ich find's ganz cool, wenn da drin dann irgendwie gescheite Hardware ist, dass das nicht wie so ein Speedport von der Telekom irgendwie gleich abkackt die ganze Zeit. Dann sehe ich jetzt gerade keine genaue Info. Also das ist jetzt ein Router, aber ist das ein DSL oder...
Also, das ist eine gute Frage, die ich dir spontan nicht beantworten kann.
Ich sehe hier nicht, ob ich da jetzt irgendwie den in Deutschland auch verwenden kann.
Ich glaube, kannst du den in Deutschland verwenden. Frage ist, ob du das Richtige machst. Ob du das Richtige machst.
Also irgendwie, er hat einen WAN-Port, aber das ist halt okay. Du hast einen Gigabit-WAN-Port, aber im Zweifelsfall ist es halt so, dass du dann irgendwie,
ein Modem dranhängen musst,
ja.
Ja, super.
Also ich glaube.
Man kann ja auch eine Fritzbox benutzen.
Also da steht jetzt auch nicht, irgendwie,
Ich finde, der ist zu teuer für einen Router, muss ich sagen.
Das auch, ja. Aber auf der anderen
Seite. Fritzbox kostet auch viel Geld.
Ja, aber auf der anderen Seite kostet halt so eine Fritzbox kostet auch 150, 160 Euro. Dafür ist es halt auch noch
eigentlich. Aber die kann ja dann fucking deckt.
Ja, die kann
mit deinem Deckt-Phone
reden. Ja, genau. Also das ist halt.
Und die kann DSL.
Die hat DSL eingebaut. Ich würde halt mal behaupten, dieses Google-Ding funktioniert wahrscheinlich besser als eine Fritzbox. Wobei meine Fritzbox, also die Fritzbox-Apps sind halt furchtbar hässlich und die Fritzbox an sich ist hässlich und das Webinterface ist hässlich. Ich mache mir jetzt ganz viele Feinde von Leuten, die irgendwie Fritzbox total toll finden. So als Produkt, was die so an Features anbietet, ist eigentlich schon ganz cool. Also ich bin
schon verkackt. Flip.
Ja.
Schon verkackt.
Nee, ja, aber es ist halt nicht besonders Eye-Candy, nicht besonders ästhetisch alles und ich glaube, das geht, da ist schon noch schlimmere. Deutlich Luft nach oben. Natürlich, also schlimmer geht immer, aber...
Ja, also ich fand Fritzboxen ist bisher immer schon so ganz okay, aber ich stimme dir zu, es ist jetzt nichts, was ich irgendwie in meiner Wohnung in der Mitte aufstelle und sage so, ciao!
Guck mal!
Was ich einfach einen tollen Router habe, würde ich jetzt mit dem vielleicht auch nicht unbedingt zwingend machen. Ich sehe irgendwie den 100%igen Use Case da noch nicht und vor allem, wie gesagt, ich schätze mal einfach, in Europa ist es leider wieder fucking irrelevant, weil du brauchst noch ein DSL-Modem dafür. Ansonsten, mich erinnert's extrem an so dieses Amazon Echo-Ding, also vom Design
her. Ja, sieht auch sehr ähnlich aus.
Boombox, ja. Ne? Kann das Ding auch, kann der OnHub auch Musik abspielen?
Also er hat einen Lautsprecher mit drin.
Kann der für mich auch einkaufen?
Kannst E-Mails schicken, weil dann ist fertig.
Nicht? Ach, das ist interessant. Das benutzt irgendwie ein Audiosignal, um deinem Device dann das Wi-Fi-Passwort zu schicken.
Da muss dein Device aber ein gutes Mikro haben, jo, oder wie, oder was?
Vermutlich.
Also
steht hier
schon
auf der
im normalen Schallbereich. Also das morst dem dann sowas durch, oder was?
Vermutlich, ja. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Redundanzen drin und sonst was. Das ist halt irgendwie, also ich meine, so ein Passwort ist ja halt relativ, also verhältnismäßig kurz. Das sind vielleicht was? Mal 20, 30 Zeichen oder so. Sowas, wenn du das halt mit genug Redundanzen in irgendein Audiosignal einkodierst und das Signal sich wiederholend vielleicht abspielst, dann dürfte das schon funktionieren.
Oder es spricht einfach so eine vierstellige PIN auf.
Na.
One, two,
genau, three, er redet so einen Hex dann einfach. Dein Passwort in Hex. Darf halt keiner zu hören. Ne?
Okay. Also es soll einfach irgendwie ein Router sein, der gutes WLAN macht und irgendwie, er hat eine Kamera, er hat eine Antenne. Ich habe gerade Kamera statt Antenne gelesen. Es wird zu langsam.
Camerana.
Camerana. Die fährt so raus, ja, und die dreht sich rum und dann schauen sie mal so, wo du bist. Und dann
also ich würde mir, glaube ich, auch keinen Router von Google ins Haus stellen wollen.
Wenn das Ding eine Kamera drin hat, wahrscheinlich musst du das Ding auch echt aufbauen, dann findest du raus, da ist wirklich eine Kamera drin, weil sie wollen Indoor Street View in allen Wohnungen bauen.
Whoops, hey. Auszusehen, was fertig. Naja, hast ja, du Gott sei Dank deine Rechte schon abgesigned. Beim Starten.
Ja, also vielleicht ganz interessantes Produkt, für mich momentan jetzt nicht so relevant.
Extrem.
Also speziell im Bereich Router gibt es ja eigentlich jetzt schon viel Zeug, was wirklich gut genug ist und was auch dieses AC-Zeug und so kann. Jo. Vielleicht kann man da auch, wenn man dann wirklich auf seine Privacy und quasi auf diese ganzen Sachen fixiert ist, kann man auch mal OpenWRT ausprobieren, weil wenn man das Stock OpenWRT nimmt und dann diese Bootstrap-Webseite da oben drauf, das sieht schon ganz anständig aus. Also das kann man sich schon antun. Das ist nicht mehr so wie früher, wo quasi OpenWRT nach Kotze aussah, sondern das geht jetzt schon. Muss man ja auch sehen. Also das kann man auf jeden Fall ausprobieren, wenn man da Bock drauf hat. Ist aber immer ein bisschen Gefrickel.
Ja, also ich hatte zum Beispiel auch funktionell früher so Probleme mit OpenWRT, dass ich zum Beispiel auch mit OpenWRT deutlich schlechteren WLAN-Empfang hatte, weil aus irgendwelchen Gründen die Treiber damals irgendwie nicht so der Reißer waren. Ja. Und ich habe mir dann irgendwie auch eine Atheros-Karte noch, also nochmal, ich hatte so einen Router, wo man dann diese so Laptop-Wi-Fi-Karten einbauen konnte. Ja. Habe ich mir dann auch mal eingebaut und kann man schon machen, aber ich glaube, ich hatte mit keinem Router, den ich jemals besessen habe, so viele Probleme wie mit dem ganzen WRT-Zeug. Wobei, so, ich habe dann, also so dieses Stock, es gab ja mal von Cisco Linksys diese 54GL-Router, die man so ganz oft sieht, mit denen hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Irgendwann bin ich aber auch dazu umgestiegen, einfach irgendwelche Stock-Firmware zu benutzen, die halt gerade drauf ist, weil, keine Ahnung, es ist halt ein Device, was mir irgendwie Wi-Fi anbietet. Ich muss da jetzt nicht noch einen Webserver und sonstige Dinge drauf laufen lassen.
Ja, aber das macht's ja auch normalerweise. Das ist ja immer die Sache. Auch mit der Stock-Firmware ist da irgendwie ein Webserver.
Ja, klar. Ich meine, du hast halt ein Web-Interface und so. Ist natürlich auch klar, du hast dann irgendwie Sicherheitslücken, im Zweifelsfall wird dann dein 3 Jahre alter Router nicht mehr gepatcht und hat irgendwelche Sicherheitslücken Remote nach außen offen, ja. Remote Exploit oder einen uralten Linux-Kernel, den man auf irgendwelche Art und Weise exploiten kann. Es gibt alle möglichen Gründe, OpenWRT zu installieren, aber ich bin da mittlerweile einfach so, ich möchte, dass das Zeug funktioniert und ich möchte da nach Möglichkeit dann irgendwie nicht irgendwie selber dran schuld sein, dass es im Zweifelsfall nicht mehr funktioniert.
Also ich habe bei mir alles OpenWRT auf den Routern und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich habe jetzt nicht so die großen Probleme. Ich habe aber auch spezielle Use Cases hier. Also ich habe zum Beispiel einen Router, der routet all den Traffic über Port 53, über Tink, über UDP quasi von den Clients ins Internet, damit quasi die Clients dahinter Internet haben, was sie sonst nicht hätten. Aber das ist halt ein sehr sehr spezieller Use Case, den man nicht mit normalen Router normalerweise abdeckt.
Ja.
Also, also wer das nicht verstanden hat, ich tunnel quasi UDP-Traffic über offene, also über eine Firewall, die Port 53 nur zulässt. Mhm. Was da jetzt DNS wäre.
Ja, genau. Also bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, ich habe halt diverse Devices in meinem Netzwerk und ich möchte halt, dass die alle schnelles Internet haben, was halt auch dafür daran schuld ist, dass ich in meiner Wohnung zwei Router aufgestellt habe, damit ich irgendwie überall Abdeckung habe und die sind halt irgendwie über ein Gigabit verbunden. Und ich weiß nicht, also mein Hauptrouter, die Fritzbox, da will ich halt auch nicht dran rumfrickeln, weil die macht dann irgendwie noch mein Haustelefon und Zip-Gateway und sonstige Dinge und ist eigentlich von der Funktionalität her gut genug, wird regelmäßig abgedatet.
Wenn es funktioniert, ist ja.
Jo, klar, ich habe OpenWRT auch schon irgendwie früher für alle möglichen Späße eingesetzt und man kann halt damit auch irgendwie lustige Dinge tun, die man mit normalen Router nicht machen kann, weil man halt irgendwie dann so zwar eingeschränkt, aber halt ein normales Linux drauflaufen hat und kann dann halt mehr oder weniger damit sonst noch so tun. Aber mir ist dann halt aufgefallen, auch wenn ich das tun könnte, alle möglichen Sachen da drauf zu installieren, habe ich es im Normalfall dann doch nicht gemacht. Ich meine, klar, in deinem Fall, du hast jetzt spezielle Use Cases, wo du das einfach brauchst, weil das ein normaler 0815-Router nicht hergibt. Ja, also wie gesagt, ich bin da mehr so dann praxisorientiert mittlerweile und sag dann, okay, ich möchte das Dinge tun.
Was?
Und
das ist ein verrückter Dinge Ansatz. Tun. Verrückter Ansatz, muss ich ja ehrlich
sagen. Ja, das ist ein sehr masochistischer Ansatz.
Ja.
Da passieren komische Dinge, wenn Dinge tun.
Dinge tun nicht.
Das haben wir heute wieder gemerkt.
Lieber keine Dinge tun.
Okay.
Machen wir weiter.
Genau, kommen wir von komischen WLAN-Routern von Google.
Von Google.
Noch, wir haben jetzt Amazon gehabt, haha. Jetzt kommt noch eine Amazon News. Amazon Underground.
Oh yeah.
Nicht Need for Speed Underground, sondern Amazon Underground. Warum heißt das Underground? Ich verstehe es
nicht. Ich auch nicht. So Underground.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Dafür ist dunkel.
Ja, genau, und so ist wahrscheinlich auch das Geschäftsmodell von denen. Also Amazon hat was Neues gebracht und zwar haben sie einen speziellen Teil ihres Amazon App Stores veröffentlicht, das ist eben der Amazon Underground und das ist nur für Android.
Was nicht der normale App Store ist.
Genau, also es gibt einen Amazon App Store, App Shop heißt der, glaube ich, für Android und da gibt's jetzt einen Bereich drin, das ist der Amazon Underground und da gibt's im Prinzip ganz viele Spiele, die reden jetzt hier von mehreren hundert Spiele und Apps kostenlos, die normalerweise kostenpflichtig sind oder in der Purchases haben oder, also die halt in irgendeiner Weise Geld kosten und jetzt sind die halt da völlig kostenlos. Und zwar also für einen als Nutzer und Amazon bezahlt den Entwicklern sozusagen ihren, sagen wir es mal, Verdienstausfall oder monetarisiert denen die Apps. Und zwar machen sie es anscheinend so, dass sie eben messen, welche App wie lange benutzt wird. Ja. Und auf der Basis geben sie dann dem Entwickler Geld. Eine Quelle hier von Ars Technica nennt 12 Cent pro Nutzungsstunde. Also pro genutzter Stunde, die kumulieren, glaube ich, auf Minutenbasis zusammen. Und wenn eine Stunde voll ist, also für jede volle Stunde kriegt der App-Entwickler irgendwie 12 US-Cent.
Ist das viel? Ist wenig? Wie funktioniert das?
Also, kommt wahrscheinlich auf deine Userzahlen an.
Das kommt auf deine Userzahlen an, das kommt auf deine Use Cases von der App an, ja. Also wenn du so eine, ich nenne es mal, Casual App hast jetzt, zum Beispiel so eine App, so Use, ja, wo du halt einfach nur schnell reingehst, Licht einstellst oder so, dann kriegst du wahrscheinlich nicht mal eine Minute zusammen. Mhm. Ist dann auch die Frage, ob das dann so Telekom-mäßig so pro angefangene Minute gerechnet wird.
Mit jeder
so.
Angefangene
Minute. Oder in der 60-10-Taktung oder so.
Genau, das fährt dann nach runter. Da.
Keine Ahnung. Aber da kriegst du dann halt eher so klassischerweise so ein vielleicht häufiger, aber auf jeden Fall kürzere Interaktion mit der App hin, wohingegen ein Spiel je mehr engaging, sorry, kein deutsches Wort eingefallen, es ist, dass du dann halt da mehr Usage rauskriegst, also dass eine User-Session sozusagen schon länger geht. Hm. Und wenn dann halt so ein Angry Birds zum Beispiel nimmst, ja, dass du irgendwie vielleicht viele User-Sessions hat und gleichzeitig da auch länger gespielt wird oder so, oder Farmville oder was auch immer, oder ja. Hier, was habe ich jetzt mir auf dem Fire TV die Tage runtergeladen, dieses Chicken Run oder wie das da heißt, das mit Crossy Road.
Crossy Road.
Das spielst du halt irgendwie gefühlt bis zur Vergasung und kommst nicht mehr weiter.
Crossy Road fand ich ja super kacke und hab's nur 5 Minuten gespielt.
Ja, ich hab's auch einen Abend gespielt und hab's jetzt nicht weiter vor, aber da war es dann echt immer so, ah, komm, ich probier's nochmal. Komm,
noch mal. Einmal noch.
Ja, also dann kann es halt schon sein, dass du da einige Minuten zusammenrackst. Aber ich glaube, das ist auch, also das haben sich bestimmt die Leute von Amazon vorher gut durchgerechnet, dass es sie jetzt nicht allzu viel Geld kostet.
Ich glaube, die haben einfach davor schon Stats gehabt und konnten das dann so hochrechnen.
Und das andere, was natürlich vor dem Hintergrund interessant ist, technisch gesehen ist es ja so, dass sie dann entweder Tracking in die, also die müssen Tracking in die Apps einbauen. Mhm. Ich sehe da keinen anderen Weg drumherum.
Also ja, ansonsten der, kannst
der
du halt
App-Anbieter
nicht
muss halt irgendein SDK von Amazon bei sich in die App einbauen, das dann diese Tracking-Daten übermittelt, weil das Device wird selber nicht automatisch machen und das sind ja nicht, ist ja die Rede von Android-Phones und nicht nur von, sage ich mal, Amazon Fire-Phones oder so.
Ja.
Weil dann würden sie wahrscheinlich genau 5 User haben.
Ja. Also es wird auch für mein Telefon funktionieren mit für das nächste.
Genau, genau. Und deshalb führt da eigentlich kein Weg dran vorbei, als dass da so ein SDK eingebaut ist. Und da lese ich jetzt recht wenig drüber, was dieses ominöse möglicherweise SDK dann irgendwie so kann.
Oder die cheaten es einfach hin mit irgendwie Magic, die Jars aufmachen und dann irgendwie die resign oder so.
Ja.
Kann auch sein. Also dadurch, dass es so viele sind, muss das irgendein automatischer Prozess sein, nicht, dass der Entwickler noch was machen muss, oder? Also ich weiß nicht, es ist halt, also ich habe jetzt geschaut, es waren irgendwie jede Seite 20 und dann irgendwie ganz schön viele Seiten, also irgendwie 100 oder so, also was war das jetzt, 2200, keine Ahnung, es waren jedenfalls, oder lass 50 Seiten sein, ja, und es war trotzdem echt viel, ja. Und viel auch so komischer Shit, wo du denkst so, okay, ich weiß nicht, ob ich das jemals brauchen werde, dieses, keine Ahnung, wie, was ist das? Irgendein komisches Notizding, wo du dann sagst, ja, okay, eben, braucht man nicht wirklich, aber hat früher mal Geld gekostet. Komische Sache.
Also ich verstehe immer noch nicht, wie dieses Geschäftsmodell funktionieren soll. Also
ich glaube, sie machen es einfach.
Ja, ist schon klar. Und aber ich meine, im Endeffekt, okay, früher bei normalen Sachen, die du nicht bezahlst, ist es so, dann bist du das Produkt. Und in dem Fall sind vielleicht auch noch die, ich weiß nicht, sind dann auch noch die Entwickler das Produkt? Nee, eigentlich nicht, weil die bekommen ja irgendwie dann Geld dafür. Aber wo kommt dieses Geld her, was dann den Entwicklern gegeben wird? Und womit wird dann quasi...
Das ist subsidized. Also zum einen mal ist das halt Usage.
Ja.
Also die Amazon trackt halt in Telemetry über das, wie Apps benutzt werden und versucht da selber vielleicht auch schlauer draus zu werden und das sozusagen einfach, also vereinfacht gesagt, die postponen das einfach. Die sagen, okay, jetzt machen wir gerade kein Geld damit, aber mit dem, was wir da lernen, werden wir bestimmt irgendwann mega fett Cash-Moneys machen.
So
was natürlich eine harte Lüge ist, aber das zählt ja jetzt gerade nicht. Irgendjemand hat es dem Bezos gut verkauft intern. Ja.
Genau.
Ja. Und das andere ist natürlich, das sehe ich realistischer, das ist halt ein mega geiler Scoop jetzt insofern, dass du halt sagst, wow, geil hier, free. Und ich meine, also...
Really aus, free, nicht so...
Really, 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 really free, ja.
Ja.
Und aus Studien und was weiß ich, Verteilung der letzten Jahre, wissen wir halt irgendwie doch immer noch, dass dass Android-User halt doch schon eher so ein bisschen auf der geizigen Seite des Lebens gewachsen sind. Oder zumindest weniger für Apps bezahlen. Und jetzt dann halt möglicherweise sagen, boah, geil, dann hole ich mir auch mal diesen Amazon-App-Store da drauf, die, also, dass es halt einfach auch eine Werbemaßnahme ist. Und dass sie halt hoffen, dass dann jetzt viele da auch den Amazon-Store drauf sich knallen und dann halt auch ein paar andere Apps kaufen.
Und irgendwie die Videos.
Und das Subsidized ist halt irgendwie dann.
Ja, also ich frage mich da halt, was irgendwie der Mehrwert für Amazon ist, das zu tun, weil da geht ja dann doch Geld für die Flöten und das muss denen ja dann irgendwie einen Mehrwert bringen, der irgendwie das wieder gut macht. Und ich weiß nicht, ob dann nur die Benutzungsdaten, ob sie da sehr viel machen können. Ich meine, was du schon angesprochen hast, Matt, dass man halt mehr Benutzer für diesen Amazon Store bekommt, weil dann Sachen, die ansonsten Geld kosten, plötzlich umsonst sind.
Wie ist das eigentlich mit Apps? Stell dir vor, du baust eine App und die quasi geht in den Hintergrund und bleibt da für immer quasi und die installierst du dann weiß nicht, deinen Eltern oder so und dann ist die quasi für immer an und du kriegst dann Cash Monies?
Nee, ja. Die tracken das.
Ja, ja und die, ja, wie?
Du kriegst bei Android ist es so, jeder Screen ist eine Activity, ja. Und die hat einen kompletten Lifecycle, wenn die angezeigt wird, wenn die sich dreht, wenn die, was weiß ich, das kriegt das alles mit. Mhm. Also das Ding, an dem wir gebaut haben jetzt zum Beispiel gerade hier bei Microsoft, dieses Application Insights, Open Source Projekt, kann man reinschauen. Das hat ein sogenanntes Auto-Lifecycle-Tracking drin. Du kannst ab einer gewissen Android-Version einfach diese kompletten Lifecycles von den Activities irgendwie automatisch mittracken.
Okay.
Du siehst die ganze Zeit, was passiert. Nö.
Nö ist ja jetzt viel zu einfach gesagt.
Also auch noch so eine Sache, was Felix auch gemeint hat. Da geht's, also in dem Fall geht's ja jetzt auch darum, dass du quasi die UI besiehst. Wenn eine App aber im Hintergrund läuft, es gibt ja Apps, die laufen im Hintergrund und machen da noch irgendwas. Da gibt's bei Android so ein Konzept, das nennt sich Services und das ist dann aber nochmal ein extra Dienst quasi, das ist wie ein Daemon, der im Hintergrund läuft, der über eine RPC-Schnittstelle mit dem User-Interface kommuniziert, aber das sind zwei unterschiedliche Teile der App, die unterschiedlich gestartet und gestoppt werden können.
Ja, also ja. Du kannst unter Android mit sehr hoher Treffsicherheit nachvollziehen, welche App und welcher Screen wie lange angezeigt wurde mit relativ
Was ist mit Aufwand. Launchern?
Launcher?
Ja, keine Ahnung. Ich kann hier so einen alternativen Launcher installieren und dann ist es halt nicht mehr...
Naja, es kommt ja nicht jede App automatisch in diesen Android rein. Ich glaube, so Launcher sind da nicht dabei.
Ihr seid da viel zu pessimistisch. Ich glaube, da geht was.
Also du meinst, es gibt da Wege, dass sich da...
Wege der Monetarisierung,
wenn Felix
Wege
wittert
durch Geld.
Also ich meine, der einfachste Weg der Monetarisierung ist, man kauft sich einfach 300.000 Android-Phones für 20 Dollar, bekommt irgendwoher Strom und lässt dann die ganze Zeit seine Apps laufen.
Nee, Wie geil ist das denn? Du kaufst ein paar Android-Phones und dann gehst du zu irgendeiner Schule und verschenkst die und sagst, und ihr könnt euch alle Spiele von mir runterladen, ladet bitte nur dieses Spiel und spielt es einfach die ganze Zeit.
Ja, aber nee, keine Ahnung.
Hat das besser.
Kein Bitcoin-Farming mehr, sondern halt...
Android-Underground-Farming.
Android-Underground-Farming. Ich meine, die ganzen Leute, die jetzt irgendwie gewohnt sind, viel Geld für ihre Stromrechnung auszugeben, weil sie vorher ein Bitcoin-Rig im Keller stehen haben, die können sich da jetzt einfach ein paar hundert Android-Phones hinstellen und dann halt da einfach Apps laufen lassen.
Ja, aber nee, guck mal, da finde ich meine Idee insofern besser, weil du outsourcest das Problem mit der Stromversorgung.
Ja, das stimmt alles.
Du outsourcest dann die blöden kleinen Kids.
Ja. Aber die spielen nicht die ganze Zeit das, und dann werfen sie es runter oder so.
Ja, ich meine, du kannst
wenn du da zum Beispiel dann so ein Custom Launcher auf das Phone vorinstallierst, ist nur die eine App anzeigt.
Einfach in Kanada das Android Underground Farming machen und dann ist schon fertig.
Okay, Profit.
Fragezeichen, Profit.
Wir haben schon,
danke, Amazon. Yeah. Oh Gott.
So. Das arme Amazon wird immer ärmer und ärmer und ärmer und kann den Mitarbeitern immer weniger bezahlen und so weiter.
Ja, deswegen müssen sie die alle mehr ausbeuten.
Ich glaube, das große Thema dazu sollten wir in einer folgenden Sendung dazu besprechen.
Müssen wir das? Ist immer so depressiv.
Ja, aber wir müssen uns eben auch mit gewissen Realitäten abfinden, auch wenn sie hässlich sind.
Oh nein.
Also die Arbeitsbedingungen bei Amazon haben in letzter Zeit ein bisschen Hit erfahren. Und zwar nicht nur, wie wir es hier in Deutschland kennen, mit den Logistikzentren hier, wo alle möglichen Dinge schieflaufen, sondern eben auch in den USA. Also die Leute, die da sozusagen die Webseite bauen und die Software verbauen. Da hat Amazon mittlerweile, glaube ich, einen recht schlechten Ruf oder in vielerlei Hinsicht irgendwie nicht so den coolsten Ruf. Da gab es dann auch einen Artikel von der New York Times, wo einige 100 ehemalige Amazon-Mitarbeiter, glaube ich, befragt worden sind oder um die 100 rum und da ein eher deutlich negatives Bild gezeichnet haben von der internen Firmenkultur, was da so am Start ist.
Ja, finde ich nicht cool. Also gerade halt auch was wie soll man sagen, in Anführungszeichen Arbeitsmoral angeht, dass es irgendwie auch Schnittstellen gab, wo man irgendwie eigentlich, wie soll man sagen, eigentlich irgendwie Missbrauch irgendwie melden sollte. Und dann gab es dann halt auch Leute, die solche Schnittstellen dann benutzt haben, um irgendwelche anderen Kollegen anzuschwärzen, so von wegen, der beschwert sich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Und
also so firmeninternes Spotting sozusagen. Ja.
Also sehr
Bossing dann
sehr quasi. Unschöne Sachen. Ja, ich weiß nicht.
Ist, glaube ich, aber auch so ein amerikanisches Problem, weil, also ich habe auch so das Gefühl, dass es in generellen amerikanischen Firmen eher zur Überarbeit geneigt wird. Also ich glaube auch so, hier in Deutschland kennt man ja so Geschichten mit irgendwie Unlimited Vacation Time und so, kennt man hier irgendwie auch nicht so wirklich, aber man hat dann halt irgendwie seine, was weiß ich, 25, 30 Tage sonst was Urlaub und ist dann auch angehalten, die zu nehmen. In den USA ist es halt...
Du hast 20 garantiert.
Ja, ich glaube sogar 24 sind es garantiert, wenn du ein Angestellter bist in Deutschland.
Je nachdem, wie viel du arbeitest,
ja, immer das, ja. Ja.
Oh, oh. Das ist ja jetzt so, werde ich da abgezockt?
Naja, also wenn, dann zocke ich mich da gerade selber ab, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also ich sehe das ein Stück weit wie Pladi. Ich muss allerdings sagen, es ist nicht nur die schiere Arbeitszeit, sondern eben, also was für mich viel mehr bei dem Ganzen rauskam, sind die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel das eben aus dem Artikel da bei Amazon eben rauskam, die shippen irgendwie viel und vielervoll ist instabil und die lasten zu viel auf zu wenig Schultern aus, die dann irgendwie wochenendlang on call sind und dann irgendwie mitten in der Nacht irgendwie angepaged werden und irgendwie jetzt dann schnell den Server fixen müssen, weil sonst hängt ihnen der Bezos mit dem Arsch im Genick.
Das ist nicht gut.
Ein
Arsch im Genick ist
nie gut. Niemals.
Oder mit den Füßen, was auch
wahrscheinlich gepiledrived worden vom Bezos und das willst du nicht.
Und das ist halt echt uncool und das wird einem dann irgendwann erstmal bewusst, wenn man so entsprechende Briefe von Mitarbeitern ich glaube, das gab so einen Brief von einer Frau eines ehemaligen Amazon-Mitarbeiters, die dann dem Jeff Bezos irgendwie so auch geschrieben hat, so, hey, Alter, wir sind jetzt irgendwie die letzten 5 Jahre, wenn mein Mann on call war, wir konnten uns nicht irgendwie mal irgendwie am Wochenende ein bisschen frei machen oder so, sondern wir mussten immer so innerhalb von 30 Minuten beim nächsten WLAN sein, damit mein Mann, wenn irgendwas ist, irgendwie
den Server fixen
konnte, ja. Und wenn wir gerade auf dem Highway waren und er angepaged wurde, dann bin ich irgendwie extra schnell gefahren und habe die nächste geguckt, dass wir irgendwie wieder Internet haben und so. Also so nach dem Motto, wir hatten einfach keine Minute frei für uns und das ist halt echt, also das fängt dann an, ekelhaft zu werden. Und das kombiniert, wenn dann noch so eine Fear-and-Doubt-Strategie da gefahren wird, dass du von jedem die ganze Zeit angeschwärzt werden kannst, ist uncool. Ich weiß nicht, ob das da genau so ist. Ja, ich höre das eben aus solchen Artikeln immer wieder.
Also ich höre das auch von anderen Seiten als außer Artikeln. Also ich meine, viele unserer Kollegen arbeiten in der Gegend. Also Redmond ist quasi so ein paar Kilometer von Seattle weg. Da ist es auch üblich, dass viele Leute irgendwie von Microsoft aus mal in Richtung Amazon abwandern oder umgekehrt. Und nach allem, was ich bis jetzt so von Leuten so über 2 oder 3 Ecken mitbekommen habe, scheinen die Arbeitsbedingungen bei Amazon irgendwie nicht so richtig spaßig zu sein, wenn man nicht quasi ausschließlich für seinen Job lebt. Es gibt Leute, die scheinen das total zu genießen, weil die da irgendwie drauf abfahren, irgendwie gefordert zu werden.
Oder weil die ja im richtigen Team sind, wo das vielleicht nicht ganz
so oder so läuft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist mein Bild bis jetzt auch, was ich so durch Gespräche mit anderen Leuten bekommen habe, auch ein ähnliches. Also vielleicht nicht ganz so krass, wie es jetzt in dem Artikel dargestellt wird, aber schon so ist irgendwie so nicht so richtig toll.
Ja. Ja, natürlich gibt es dann auch eine Gegendarstellung von Jeff Bezos, also Amazon-CEO, der in einem mir nicht weiter genannten Antwort, also wo er da geantwortet hat, in der Mail oder wie auch immer, dann gesagt hat, so, ja, das ist nicht das Amazon, das ich kenne. Das ist eine interessante Aussage.
Nicht in meinem Amazon.
Ja, das ist echt eine interessante Aussage von so einem CEO, wenn man dann halt irgendwann auch mal sagen muss, okay, Frage, auf welcher Höhe schwebst du über diesen ganzen Fakten?
Wahrscheinlich N-1, alles, was deine Chefs ihm sagen,
ja,
ist quasi cool.
Alles super.
Und deswegen ist alles gut.
Ja, also will da jetzt auch gar nicht irgendwie krass urteilen drüber. Ich kann es nicht genau beurteilen. Ich kann nur auch wiederholen, was Pleidi gesagt hat. Ich habe auch dort in der Gegend einige Leute oder die meisten Leute wenig Positives über das Arbeitsverhältnis bei Amazon sagen hören. Sehr lustig fand ich dann einen Artikel, Jeff Bezos assures Amazon employees that HR is working 100 hours a week to address their complaints.
Das hört sich irgendwie so falsch an.
Sehr gut.
Der ist natürlich auch von The Onion. Ja.
Sehr, sehr gut.
Nee. Der war dann einfach so hart on point.
So schön.
Ja. Ja. Und ich glaube, ja, also wir lassen das Ganze auch mal noch ein bisschen sacken. Wir haben jetzt gerade auch in gewisser Weise mit solchen Unternehmen mit in den USA zu tun und schauen uns da einfach mal um, wie da so die Arbeitsmoral irgendwie ist. Und dann können wir vielleicht in einer späteren Folge da berichten, vielleicht auch mal wieder mit Marc, der jetzt auch schon einige US-Unternehmen auch im Valley und so hat kennenlernen dürfen.
Also ich meine, ich habe ja auch vor meinem Job bei HockeyApp über eine, weiß ich nicht, über 2,5 Jahre bei einem US-Unternehmen gearbeitet, halt remote als Freelancer, aber man bekommt ja da auch mit, was dann so die angestellten Leute so an Urlaub nehmen. In dem Fall war das jetzt auch ein Unternehmen, wo es so Unlimited Vacation Time gab und das hat meistens dazu geführt, dass die Leute dann eher weniger Urlaub als mehr Urlaub genommen haben und ja, aber ich meine, wir könnten ja das Thema, sollte das die Hörer mal interessieren, könnten wir ja mal so das Thema Work-Life-Balance oder sowas mal irgendwann ansprechen.
Ja. Wenn wir dann mal Zeit haben.
Wenn wir dann mal Zeit haben.
Wenn wir mal keine News haben.
Podcast-Life-Balance. Okay, dann kommen wir aber mal gerade noch bei dem Thema auf Valley und San Francisco. Da habe ich einen lustigen Artikel gefunden, der auf eine humoristische, leicht rantige Art und Weise das Leben in San Francisco so gerade darstellt, auch so Work-Life-Balance-mäßig. Mhm. Einfach mal durchlesen. Ich war selber noch nie in San Francisco, habe aber viel davon gehört. Ich kenne so das deutsche San Francisco, das Berlin dieser Art und habe da sehr viele Parallelen entdeckt, liest sich sehr, sehr lustig und leider ist vieles davon auch wahr.
Ja, ich habe hier so noch so ein paar Artikel aus der letzten Zeit. Man merkt, ich war jetzt schon ein paar Folgen nicht mehr da. Das hat sich so ein bisschen angestaut. Ich arbeite das jetzt einfach mal so schnell wie möglich ab.
Dann tue ich meins nach unten. Mach
dein oder so. Ich habe einen Artikel, der... Na, wie heißt da? What to know before debating type systems? Und da wird einfach mal relativ objektiv, wie ich finde, definiert, okay, was für Typsysteme gibt's, wie unterscheiden die sich, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und kann man sich alles mal durchlesen, wenn man jetzt irgendwie auf irgendeinen Menschen trifft, der vielleicht da eher so religiös an die Sache rangeht und irgendwie nicht pragmatisch, dann kann man den mal auf den Artikel
Und welches ist das beste Typensystem?
Meins. Es kommt natürlich drauf an, Felix.
Auf was?
Auf den Kontext, auf deinen Use Case, auf was du davon erwartest, auf deinen Programmierstil, auf die Art und Weise, wie du testest, auf vieles. Deswegen,
Das heißt,
it really depends.
It depends. Das heißt, was kann man machen?
Lesen.
Alle Sachen ausprobieren.
Ja, nee, also vielleicht mal den Artikel lesen, da werden schon viele Beispiele gebracht und ja.
Okay.
Dann haben wir hier It's Really the Future. Wir hatten schon mal diesen Artikel mit It's the Future, was eher so eine Parodie war über Docker und Microservices und sonstige Geschichten. Das ist jetzt so ein Artikel, der weniger polemisch geschrieben ist und wo es dann mal so darum geht, was der Meinung des Autors nach dann tatsächlich die großen Vorteile von solchen Sachen sind und in welchen Use Cases das vielleicht Sinn macht und in welchen vielleicht nicht. Und ja, also auch sehr, ähnlich wie der erste Artikel, sehr gut geschrieben. Dann habe ich noch einen anderen Artikel, den ich jetzt mal vorziehe, weil da gerade so thematisch so ein bisschen, oder zwei Artikel, weil sie gerade thematisch so ein bisschen passen. Das eine ist auch wieder so ein bisschen eine reißerische Überschrift zu einem Slideset, was dann vielleicht doch gar nicht so reißerisch ist, nämlich Containers and Microservices make performance worse. Ist ein ziemlich nettes Slideset, wo es irgendwie mal so um die, soll man sagen, kleinen Problemchen von solchen Architekturen und von Containersystemen und von Tooling und so weiter geht und was man vielleicht besser machen kann und was vielleicht ganz cool ist und ist eigentlich auch entgegen der Überschrift, was man erwarten könnte, ist auch ganz pragmatisch geschrieben und sagt auch einfach, okay, es gibt diese technischen Sachen, diese Probleme, diese Vorteile und mit was könnte man das jetzt lösen und so weiter. Ist, finde ich, auch ziemlich gut gemacht. Und dazu habe ich noch mal einen Artikel, der, wenn man mit Containern und sonstigen Dingen noch gar nichts zu tun hatte, einfach mal erklärt, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Der fängt dann mal an mit, okay, wir haben hier chroot und chroot funktioniert so und dann haben wir noch cgroups und cgroups funktionieren so und dann haben wir Docker und was macht denn Docker jetzt genau? So im Großen und Ganzen, der so ein bisschen von eigentlich von null auf erklärt, was man denn so über dieses ganze Ökosystem vielleicht wissen können sollte. Okay. Also ist auch ganz nett. Was habe ich dann sonst noch? Zwei Artikel über Rails Remote Forms, also Webformulare, die man dann per Ajax abschickt und in JavaScript dann die Responses verarbeitet. Habe ich jetzt vor kurzem mal gebraucht. Sind die beiden Artikel aus dem gleichen Blog, die ganz cool sind und die auch erklären, was da Rails für Features mitbringt, die einem so ein bisschen die Arbeit einfacher machen. Und dann habe ich noch einen Artikel, der ein kleines, süßes, nettes, cooles Web-Framework in Ruby erklärt, nämlich Rhoda. Halt so an Beispielen erklärt, wie man das benutzt. Und also ist jetzt nichts, was ich gerade produktiv einsetze. Ich habe den Source Code mal ein bisschen angefangen dazu zu lesen. Ist halt so ein kleines Micro-Framework, was halt so Webgeschichten und eine Template-Anbindung und Plugin-Engine und so in irgendwie unter 500 Zeilen Code macht. Kann man sich mal angucken. So, wenn man irgendwie
500 lines
kommt. Ja, wenn man irgendwie so Webgeschichten mag oder vielleicht auch mal gucken will, wie sowas denn implementiert ist, ist auch eine Codebase, die so relativ gut lesbar ist. Oder man kann den Artikel lesen, um zu schauen, was man damit alles machen kann.
Gute Sache.
Ja. Felix, bist
du durch?
Ja, ich bin durch.
Oh,
ich habe mich tatsächlich beeilt.
Oh, du hast es echt so schnell gemacht. Speedy. Dafür kriegst du nachher nochmal 30 Minuten über Mobile Messenger.
Ja, nee, tatsächlich ist mein Bedarf gerade gar nicht so.
Es kommt noch. Ja. Kannst du das auch aufnehmen?
Nee, weiß nicht, die Hater-Rate ist gerade, ich bin mit Telegram einigermaßen bedient und das ist zwar nicht super ideal, aber nee, lass uns nicht über Mobile Messenger reden, sonst kommt's wieder hoch.
Kein Problem, nee, aber du hast es dir verdient. Muss man jetzt auch sehen.
Okay. Ich glaube, ich spare mir das mal für irgendwelche anderen Sendungen auf.
Okay. Ja, nee, kannst du machen. Kein Problem. Kannst du immer wieder einstellen.
Ja, auf jeden Fall.
So, ich habe auch einen Lesefu. Ich habe irgendwann schon mal drüber geredet, über Radare 2, beziehungsweise Radar, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ist, auch egal. Das ist quasi IDA Pro für die Kommandozeile und das große Problem von der Software, beziehungsweise von dem Disassembler, was es ist, ist eigentlich immer gewesen, dass es nicht gut dokumentiert war und dass es quasi unendlich viele Sachen kann und dass aber quasi niemand genau weiß, wie man damit wirklich umgeht. Es gab ein Buch über Radare, aber über die Version 1, das heißt, das war dann auch schon wieder 3 Jahre alt. Und in der Zeit hat sich halt relativ viel geändert. Die Dokumentation quasi aus dem GitHub ist halt super shit, kann man quasi vollkommen vergessen. Und jetzt gibt es mal wieder von dem gleichen Typ, der das erste Buch auch geschrieben hat, ein zweites Buch. In dem Fall nicht nur Buch, sondern auch E-Book. Das heißt, man kann sich da quasi online durchklicken und es sieht ganz anständig aus und das soll so ein bisschen beschreiben, wie man Disassembler funktioniert und was Radare alles für Möglichkeiten bietet, was es alles kann. Rounders Kick über quasi alle Disassembling-Sachen. Eine coole Sache, finde ich jedenfalls, weil Dokumentation
Also das so benutzt man jetzt zum Beispiel, um irgendwelche Software reverse zu engineeren oder Sicherheitslücken zu finden oder sowas.
Genau dafür.
Also genau, und IDA ist dann quasi ein kommerzielles Produkt, wenn ich das richtig verstanden habe, was sowas anbietet.
Genau, IDA Pro ist quasi so der Standard für alle Sachen Disassembling, also quasi du hast eine Executable und du willst wissen, was die eigentlich macht. Und du hast nicht den Source Code dafür, sondern nur quasi diese eine Executable.
Ja, okay.
Und das ist quasi die Referenz und Radare war immer so ein bisschen die Konkurrenz auf der Kommandozeile, weil es gibt noch Hopper, was auch ein Disassembler ist, der wohl ganz anständig ist, und für die CLE
war es, wie gesagt, bis jetzt immer Radare, aber es war halt nie gut dokumentiert, deswegen war es quasi immer GDB, also der GNU-Debugger, den man dafür dann hergenommen hat. Ja. Aber Radare bietet halt viel, viel, viel mehr coole Features, die man dafür dann, also der kann dir zum Beispiel auch einen Baum aufbauen von Jumps in dem in der Executable und hat einen Online-Disassembler und keine Ahnung, 1000 Millionen Sachen.
Okay.
Und es kann halt so viel, dass es quasi vollkommen unübersichtlich ist, was es denn eigentlich kann.
Okay.
Und das Buch bietet eine coole Übersicht darüber, was es denn, was alles so gibt, wie man es benutzt und Farben. Über Farben.
Es kann Farben. Farben sind gut. Farben,
ja, genau.
Farben
also, sind gut. Also der Disassembler kann Farben und du musst es ihm quasi nur sagen, dass er mal bunt machen soll und dann macht er
noch. Auf jeden Fall. Weil bunt ist auf jeden Fall besser.
Das ist eine coole Sache. Genau, alle. Also lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man zum Beispiel auch solche Hacking-Games oder sowas macht und sagt, okay, ich muss jetzt quasi, meine Aufgabe ist es, irgendwie diesen Buffer Overflow zu finden und dann auszunutzen. Und dafür bietet sich Radar halt an. Weil es halt so mächtig ist und ein guter Einstieg wäre dann das Buch. So.
Jo.
Das ist mein Lesefu.
Sehr gut.
Buch kann man, glaube ich, auch kaufen, aber kann man auch online sich durchklicken.
Sollen wir noch ein bisschen rumheulen?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Immer.
Okay. Immer rumheulen. Weil es gibt immer was.
Ich weiß nicht, Matt. Wir haben jetzt so lange geredet. Willst du mal anfangen, oder?
Ja, okay. Billige China USB-Soundkarten.
Papalapap, die sind super.
Ja, 4 durchprobiert, 3 kaputt oder so.
Das stimmt überhaupt nicht. War bloß 1 kaputt und das andere muss man
auch. Ich habe hier mindestens 2 gehabt, die kaputt waren. Egal. Und außerdem hier, was ihr nicht merkt, ich muss hier immer mal wieder, wenn der Pleite mich anpingt, muss ich hier kurz den Power-Cycle an der Karte machen und muss ich einfach kurz vom USB abziehen und wieder dranstecken und dann klirrt's beim Pleite nicht mehr so oder wir klingen
ja,
nicht mehr
ganz so also, scheiße. Das Symptom ist eigentlich, dass so innerhalb so, ich weiß nicht, von 15 bis 20 Minuten schaukelt sich das Ganze dann so auf, dass der Matt und der Felix irgendwann ganz wild anfangen zu knacken auf meiner Leitung und dann muss der Matt kurz die USB-Soundkarte rausziehen und wieder reinstecken, damit das wieder funktioniert. Und das ist jetzt mehr oder weniger schon diese komplette Sendung so gelaufen.
Ich meine, diese Sendung ist ja eh
ja, wir sind von
Glück behaftet.
Ja, wir sind von technischen Pannen geplagt und das
leicht
ja,
technische Pannen.
Ja. Technische Pannen, keine sozialen Pannen.
Nein,
zum Glück.
Auf jeden
Fall. Ich meine, natürlich liegt die Schuld eigentlich ganz klar bei Apple. Ja, das darf man nie vergessen. Die Schuld liegt bei Apple, weil sie haben einfach bei diesem MacBook, obwohl es technisch nicht notwendig wäre, den Line-In vergessen.
Ja.
Den separaten Line-In, sondern die haben jetzt einfach Line-In und Line-Out auf einen 3/5er Klinke gelegt und
das aber Line-In ist da auch cool. Nicht wirklich Line-In, sondern der Mikrofoneingang.
Ja, aber das ist ja bei diesen China-Dingern auch so.
Ja, genau, also Line-In wäre tatsächlich das Richtige und deswegen hört sich's auch immer kacke an für ein Flydie. Also ein bisschen kacke auf jeden Fall.
Ja.
Weil okay. Line-In noch was anderes.
Ja. Also das ist hart nervig. Ich mache einfach mal ganz kurz weiter. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Maintainership bei einem Open-Source-Projekt übernommen, das auch tatsächlich benutzt wird.
Oh, warum machst du so einen Quatsch?
Ja, ich habe mich fast schon
dran gerissen. Hast dich voll quatschen lassen.
Was nee, das Hockey-SDK für Android gerade.
Ah,
grade.
Okay, ja. Mhm.
Es gibt da keinen offiziellen Maintainer, aber ich krieg's gerade
okay.
ab. Da kommen die ganze Zeit irgendwie so schlaue Leute her und wollen eigentlich ja helfen. Also ich bin noch nicht so abgestumpft, dass ich sage, das sind alle doof. Nein, ich glaube wirklich, die wollen helfen. Die wollen da irgendwie auch mithelfen und feilen da Pull-Requests. Aber leider machen sie immer Dinge wie, hier, das und das ging nicht. Klammer auf, es ging nicht, weil derjenige das nicht richtig benutzt hat, Klammer zu, obwohl wir in der Anleitung das alles geschrieben haben. Ich habe das und das mal umgebaut, dadurch habe ich insgeheim ein Feature entfernt, aber ist egal, hier Pull Request. Außerdem habe ich noch 20 verschiedene andere Aspekte in diesen Pull Request reingemerged. Also es ist immer so, du kriegst einen Pull Request, der soll eigentlich nur irgendeinen Bug da fixen, aber dann hat jemand noch das komplette Build-System umgebaut, Versionen geupgradet, die Min-Version hochgesetzt, obwohl wir halt immer noch Android 7, also API Level 7 gerade noch unterstützen müssen und bist eigentlich die ganze Zeit dann nur damit beschäftigt, den Leuten zu sagen so, ist ja nett, aber bitte eins nach dem anderen und das ist nicht so cool und das ist nicht so cool und das ist nicht so cool und eigentlich, ach komm.
Ja.
Mhm. Und was auch sehr, sehr toll ist bei dem Projekt gerade, ist es halt eben eine Spezialität, es ist eben ein SDK, das in, ich weiß nicht wie viel, und wenn, dann dürfte ich es nicht sagen, wie viel 1000 bis 100.000 Apps irgendwie installiert ist. Ja, also Hockey App wird ja das SDK in die App installiert, um Crashes zu tracken und so weiter. Und da ist halt nur mal wichtig, dass das möglichst klein ist, weil wir können da nicht irgendwie fette Dependencies anziehen. Und wir haben jetzt gerade so das Jar, das wir da hinten rausschießen, das hat irgendwie so 200 Kilobyte. Das ist schon nicht so viel. Wir hätten das vielleicht gerne noch ein bisschen weniger.
Ja.
Und das zieht man sich halt in seine App rein. Und jetzt haben wir halt eben Probleme, dass wir da viel Stress machen müssen, weil wir eben von AP Level 7 bis AP Level 23, der gerade am rauskommen ist, alles supporten müssen.
Es sind ganz schön viele AP Levels dazwischen.
Da ist viel dazwischen, viel inkonsistent, und es hat sich einfach extrem viel getan. Da gibt's dann normalerweise bei Android so Support Libraries dafür, so App Compatibility Packages und so weiter. Und das hast du dann das andere, wenn die Leute machen so irgendwie Pull Requests. Ja, warte, ich habe noch das und das reingemacht. Und sobald ein Klassenname mit Compat hinten endet, weißt du, okay, hat wieder eine Support Library reingezogen. Und die Standard Support Library, die alle immer reinziehen, die Support V4, die hat 1,3 Megabyte. Also wir haben gerade 200 Kilobyte und dann legt er einfach noch 1300 Kilobyte oben drauf. Muss nicht sein. Und das wird man irgendwann auch müde, wenn man den dritten oder vierten Pull-Request geschlossen hat mit der Begründung, bitte nicht.
Bitte nicht.
Ja, also ich glaube,
es ist trotzdem ein cooles Projekt und es ist trotzdem cool, dass die Leute mitmachen. Das möchte ich nicht klein reden dadurch oder so, aber hätte gerade eigentlich anderes zu tun.
Ja. Ich kann tatsächlich auch den Ansatz verstehen, wenn man dann irgendwie eine Codebase, also ich glaube, wenn man eine Codebase anguckt und sich da durchguckt und vielleicht nur eine Kleinigkeit ändern will und dann sieht alles, das und das und das ist irgendwie anders, als man es selber machen würde, dann verspürt man vielleicht auch so den Drang, okay, vielleicht will man das dann noch besser machen. Was man aber, glaube ich, oft nicht im Hinterkopf hat, ist, dass die Leute das ja vielleicht doch schon so gebaut haben, wie es jetzt ist, aus Gründen, die einem vielleicht zu dem Zeitpunkt gerade nicht ersichtlich sind. Und ich glaube, viele Leute, die denken dann in dem Fall nicht so weit, sondern sie wollen halt vielleicht was Gutes tun, was contributen und machen dann eigentlich viel zu viel. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, aber vielleicht ist das auch eher sowas, wie soll ich sagen, was Neulinge, was Open Source Contributions angeht, betrifft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hast du da irgendwie einen Eindruck, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die das irgendwie, für die das dann einer der ersten Pull Requests ist oder die das vielleicht öfters machen? Weiß nicht.
Beides, wobei ich jetzt da schon sagen muss, also typischerweise habe ich so das Gefühl, die meisten Leute, die da Pull-Requests machen, das sind tatsächlich Neulinge, die das eben aus ehrlichem Antrieb irgendwo auch machen. Und dann gibt's eben auch viele, die beschweren sich die ganze Zeit nur in irgendwelchen Issues, die sie aufmachen, dass das alles irgendwie doof ist. Und da sagst du dann lieber so, hey, komm mal, du kannst das. Jetzt file doch mal einen Pull-Request, anstatt hier nur sich zu beschweren.
Und dann Pull-Request rejected.
Bam.
Genau, haha.
File doch mal noch einen Pull-Request.
Das ist das eine. Und ich bin ja da insofern ja auch nicht selber ganz frei davon. Ich habe ja auch schon hin und wieder Pull-Requests gefiled bei verschiedenen Open-Source-Projekten und habe die dann abgelehnt bekommen aufgrund irgendwelcher blöden Begründungen oder so, die man nicht nachvollziehen konnte und in einem teilweise echt nicht so netten Ton, oder mir kam es zumindest nicht so nett vor. Und deshalb bemühe ich mich auch noch da dann irgendwie so ausführlich wie möglich zu antworten. Und natürlich bin ich dankbar für die angebotene Hilfe sozusagen. Und ich fände es ja auch cool, dass das jemand macht. Und ich will da ja niemanden vergraulen und versuche dann eben auch darzulegen, warum das irgendwie nicht so cool ist. Und naja, ja. Ist viel Arbeit ist eigentlich aber auch ganz toll, weil da kann ich zumindest mal sagen, so, also bei dem Arbeitgeber, da kriegt man die Zeit eingeräumt dafür, das auch gescheit zu machen.
Das ist eine schöne Sache.
Gute Sache.
Ja, also speziell zum Pull-Request schreiben. Ich habe einige Pull-Requests schon geschrieben und ich versuche mich da darauf zu beschränken, eigentlich genau das eine Ding zu fixen, was kaputt ist. Und alles andere will ich auch gar nicht anfassen. Und wenn die quasi blödes Beispiel, anstatt Spaces halt Tabs benutzen, dann mache ich das halt auch dafür.
Dann kannst du einen zweiten Pull-Request machen, wo du dann sagst,
Das würde ich niemals machen, weil das ist erstmal...
Das ist erstmal
deren Projekt. Und wenn die sich dafür entschieden haben, shitty, keine Ahnung, was zu benutzen,
dann sollen sie es halt weiter machen. Wenn sie Variablen-Namen benutzen,
UTF-8 genau, zum Beispiel. Ich würde die copy and pasten, nur damit ich da quasi kompatibel zu dem bleibe, was die gefixt, was die gebaut haben, weil das ist erstmal nicht mein Projekt. Mhm.
Ja, ich glaube, das macht halt auch Sinn, wenn man so einen Pull-Request stellt, den Scope so, so klein wie möglich zu halten, weil die Aufmerksamkeit, die man hat, so einen Pull-Request zu reviewen, sinkt halt exponentiell mit der Anzahl von Zeilen von Code, die man überblicken muss. Wenn das jetzt ein Change von irgendwie 5 Zeilen Code sind und der irgendwie einen wichtigen Bug fixt, dann kann man die Auswirkungen von diesen 5 Zeilen Code deutlich eher abschätzen als von 500 Zeilen Code oder von 50 Zeilen Code oder so. Und das ist halt die Komplexität von solchen Sachen, die steigt halt massiv mit der Anzahl von Änderungen, die du dann halt damit committest. Und ja.
Ich meine, es gibt eben Änderungen, die sind groß und weitreichend. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist halt, ja, wie schon angesprochen, wenn möglich, oder eigentlich, was heißt wenn möglich, ein Pull-Request für einen Aspekt, den man ändern will. Und nicht noch irgendwie so das Bildsystem umstellen und noch irgendwie 5 neue Klassen und so. Und das habe ich zum Beispiel auch sehr häufig gemerkt. Java, ja, also bitte noch kurz einmal in der Regel auch eigentlich vorm Committen oder so einmal bitte Optimize Imports und so aufrufen und einen Static Analyzer drüber laufen lassen, dann findet man raus, dass irgendwie 5 der Klassen, die man da selber reingebaut hat, in der Entwicklungszeit irgendwie auf einmal wieder unused sind.
Ja, vielleicht kann man ja sowas auch als Post, als Pre-Commit-Hooks oder...
Da, ja, also ein Teil davon kann man mit Tooling und Infrastruktur erschlagen und auch das wird da sozusagen in Zukunft wahrscheinlich mein Spaß sein, sowas da vielleicht aufzubauen.
Also ich meine...
Oder werde ich mich mit Freude dran machen.
Also ich meine, da ist es halt auch total großartig, dass es sowas wie Travis CI oder andere Dinge gibt, die dann zum Beispiel auch bei die Test-Suite auf Pull-Requests laufen lassen und...
Ja, das ist eine geile Sache, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen und auf Pull-Request-Tests laufen lassen einfach maximal.
Also ich meine, wir haben sowas mit unserer, also zumindest für unsere Ruby-Sachen haben wir halt sowas mit einem eigenen Jenkins laufen, der dann quasi hier Requests von GitHub bekommt, wenn da irgendwie Pull-Requests aufgemacht werden und dann quasi testweise schon die Sachen schon mal zusammen merged und darauf dann die Test-Suite laufen lässt und da erkennst du halt auch schon relativ viele Probleme und also ich denke, das ist halt sowas, das kann man zum Teil sozial lösen und anders geht's gar nicht, aber manche Sachen sind vielleicht dann doch auch technisch lösbar, indem man einfach so Sachen automatisiert, die halt gemacht werden sollten, auch so Sachen, Matt gesagt hat, mit einem Static Code Analyzer drüber laufen lassen, könnte man vielleicht sogar auch irgendwie automatisieren.
Ja, es ist sowas wie Code Climate, oder? Ich habe das quasi schon 1000 Mal gesehen, aber irgendwie noch nie.
Ja.
Also
das eine ist Static Analysis, das andere ist dann noch Code Style und so weiter und es geht alles und das lässt sich auch alles zum Beispiel ja mit Travis oder so erledigen.
Ja, was du zum Beispiel halt mit Code Climate machen kannst, ist das analysiert halt anhand von irgendwelchen Metriken dein Code, ob der komplex ist oder nicht. Der guckt sich zum Beispiel dann eine Methode an und erkennt darin irgendwelche Patterns und kann zum Beispiel dann gibt's da so einen Bot, der dann quasi in deinem Pull-Request eine Warnung bringt von wegen, dieser Pull-Request erhöht quasi die Komplexität deines Codes um irgendwie Dinge.
Um den Faktor 1 Million.
Ja, 1000.
Oder es gibt
1000
oder
Millionen.
Ich habe gerade jetzt keinen wirklichen Dienstleister im Kopf, aber ich bin mir sicher, es gibt welche, die dann quasi auch Alarm schlagen, wenn deine Code-Coverage sinkt durch einen Pull-Request.
Oh.
Würde ich auch mal. Also ich weiß, dass es sowas wie Coveralls, ich glaube, .com gibt, was man so benutzen kann, um seine Code-Coverage der Projekte zu überblicken. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch so.
Kann man erst mit Travis hincheaten natürlich.
Ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da dann auch irgendwie automatische Bots gibt, die dann sagen, Achtung, Code-Coverage ist irgendwie in Gefahr oder so.
Über 9000. Ja, nee.
Oder unter 9000 in dem Fall.
Aber ich denke, das ist auch noch ein eigenes Thema, wenn man das ganz ausführlich...
Könnte man auch mal drüber reden.
könnte man mal drüber reden.
Also so, okay. Die Hörer könnten uns ja mal
Zeit geben.
Genau.
Oder in den Kommentaren einfach mal schreiben, auf was sie denn mal irgendwie als Thema Bock hätten. Vielleicht wäre sowas auch mal ganz interessant, um da mal irgendwie so ein bisschen die Stimmungslage abzuchecken.
Jo. Cool. Jo. Gut. Ich habe genug Mimimi.
Reicht
wieder zur Diskussion angestiftet. Das
reicht ja auch wohl.
Das war nicht meine Absicht.
So. Habe ich auch noch was? Nee, oder? Ach,
System D.
Nee, das bleibt.
System D bin ich.
Wir haben fast die gleiche Farbe, Felix.
Das System D bin ich.
Tut mir leid. Ich nehme eine andere Farbe.
Also, wo fange ich denn an? Ich hatte vor ein paar Tagen das Bedürfnis. Ich muss andersrum anfangen. Ich benutze ja für manche Sachen Plex. Und da gab es vor kurzem ein großes Update für iOS, was ich dann auch mit Begeisterung auf meinem iPad installiert habe. Und da stellte sich dann raus, okay, plötzlich kann ich gar nichts mehr gucken, weil die Plex-Version auf meinem Server ist viel zu alt. Was dann dazu geführt hat, dass ich dann irgendwie Plex auf meinem Server updaten wollte. Dann habe ich natürlich auf meinem Home-Server Arch Linux laufen, was irgendwie das furchtbarste Frickelsystem ist. Also im positiven Sinne, sowie im negativen Sinne. In meinem Fall war es jetzt eher negativ, weil ich hätte das gerne eigentlich als stabiles System, was einfach läuft. Und das ist halt eigentlich nicht dazu gedacht. Und das sehe ich auch völlig ein. Deswegen ist das Gerante wahrscheinlich auch so ein bisschen unangebracht. Ich mach's trotzdem, weil ich habe das Bedürfnis. Ich hatte sehr viele Schmerzen und
mach einfach.
Okay, also das Ganze hat damit angefangen, dass ich dann das Paket aus dem Arch User Repository bauen wollte. Das Paket konnte nicht gebaut werden, weil irgendein Prepare-Funktion in dem Build-Skript nicht aufgerufen wurde, die einen Ordner angelegt hat und das Build-Skript hat sich dann irgendwie komplett beschwert, von dass irgendein Ordner nicht existiert. Ich habe mir dann den Code zu diesem ganzen Build-Skript-Zeug durchgeguckt, habe gesehen, okay, hier gibt's eigentlich eine Funktion, die das tut, die wird vermutlich nicht aufgerufen und bin zum Schluss gekommen, okay, ich muss wahrscheinlich das komplette Build-System updaten, damit ich dieses Paket bauen kann. Das hat dann damit angefangen, dass ich das dann getan habe. Ich habe mein komplettes Betriebssystem abgedatet und wie das dann so ist, hat die Kiste dann auch nicht mehr gebootet.
Blöd.
Kommen wir zum eigentlichen Mimimi. Das ist auch so mehrteilig. System D ist ja dann so total schlau und denkt, hey, ich habe hier einen Fehler entdeckt. Ich boot jetzt einfach mal nicht und ich boot in irgendeinen Error-Modus, wo du kein Netzwerk und gar nichts hast. Und sagt dir, okay, du kannst jetzt hier mal versuchen, Dinge zu reparieren. Gib doch mal dein Root-Passwort ein. Ich habe mein Root-Passwort wahrscheinlich schon seit 5-6 Jahren nicht mehr benutzt und konnte mich natürlich nicht mehr dran erinnern, weil ich benutze halt, entweder logge ich mich auf der Kiste per SSH ein und wenn ich mich mal irgendwo lokal über irgendwie einen angeschlossenen Monitor oder sowas einloggen möchte, dann benutze ich meinen normalen User und sudo.
Ja.
Was man denn halt auch so tun soll. Es gibt auch Betriebssysteme, die installierst du dir, die setzen dir nicht mal irgendwo ein Root-Passwort. Okay, jetzt hast du dann halt irgendeinen Fehler mit Systemd und bootest da und er will halt ein Root-Passwort von dir. Was macht jetzt irgendein Ubuntu-User, der nicht mal irgendwie ein Root-Passwort bei der Installation setzen konnte?
Weinen? Neu installieren. Ich glaube, neu installieren
ist richtig. Ja, ich weiß nicht. Also in meinem Fall ist es, ich habe jetzt dann halt auch noch eine verschlüsselte Root-Partition. Ich habe dann halt irgendwie irgend so ein Disk-Image von Arch Linux runtergeladen, davon gebootet, mein Crypto-Volume unlocked, mich mit CH-Root dann da drin eingeloggt und dann mein Root-Passwort resettet. Ich habe zumindest den...
Das war eine gute Sache.
Also ich habe eigentlich zumindest den technischen Background, das wieder reparieren zu können, aber es ist halt einfach irgendwie nervig und es gibt mit Sicherheit technische Gründe, warum man da ausgerechnet das Root-Passwort braucht und warum man nicht einfach sagen kann, ich logge mich jetzt mit dem User ein, der Sudo-Rechte hat. Aber
bestimmt.
Ist mir egal, hat mich genervt, hat mich eine ganze Menge Zeit gekostet. Das nächste Problem ist dann, den eigentlichen Fehler zu finden. Weil die einzige Fehlermeldung, die ich im Journal-Log vom Systemd gefunden hat, war, dass irgendwie bin/plymouth nicht ausgeführt werden konnte. Und nachdem ich dann nach dieser Fehlermeldung gegoogelt habe, habe ich rausgefunden, dass das eigentlich gar nichts mit irgendwas Bin Plymouth zu tun hat, sondern dass es irgendwas eine Fehlermeldung ist, die öfters kommt und die nicht unbedingt damit was zu tun hat. Und im Zweifelsfall, dass es irgendwie an Problemen mit irgendwelchen Filesystemen, die sein könnten, die nicht gemountet werden konnten. Was ich dann angefangen habe, ist einfach mal wild irgendwelche Zeilen aus der etcfs-Tab rauszulöschen, beziehungsweise auszukommentieren und zu rebooten, um zu gucken, was passiert ist, und stellt sich raus, ich habe da irgendwie noch Mountpoints für irgendwelche USB-Sticks oder CD-Laufwerke, die ich seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon nicht mehr benutze. Ja, nicht Jahrzehnte, aber vielleicht schon 5, 6 Jahre.
Jahrhunderte,
Tausende. So. Aber auf jeden Fall habe ich in der etcfs-Tab Sachen gefunden, die da schon wahrscheinlich seit 5, 6 Jahren drin sind. Und ich habe, also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Systemd-Update war, ob es ein Kernel-Update war, sonst irgendwas. Irgendwelche Dinge, die ich abgedatet habe, hatten plötzlich Probleme mit diesen Einträgen in der FS-Tab. Datei.
Waren wahrscheinlich alle Sachen auf einmal.
Ja, also es waren irgendwie Einträge, wo dann als File-System-Type-Auto stand und das mochte irgendwas nicht.
Gibt's halt nicht mehr.
Gibt's nicht mehr, ist deprecated. Ich kann auch nicht verstehen, warum man diese Zeilen dann nicht einfach ignorieren kann oder eine Warnung ausgeben kann, warum man dann in den Error-Modus booten will.
F-Step ist einfach heilig.
Ja, ist heilig, aber ich habe halt keine benutzbare Fehlermeldung in meinem Log gefunden, die mir angezeigt hätte, dass es dieser Fehler ist. Das wieder gefixt, dann danach, also mittlerweile läuft der Server auch wieder, ist auch wieder okay. Aber das waren dann halt irgendwie so 2 Stunden meines Lebens, wo ich irgendwie Trial and Error irgendwelche Sachen,
die du nie wieder zurückbekommst,
debuggen musste, wobei ich einfach nur wollte, dass das System weiterhin läuft und ich da das nicht anfassen muss. Das ist, glaube ich, das Problem, wenn man mit Frickelsystemen anfängt und dann irgendwann keine Lust mehr hat, die zu maintainen. Ja. Also es ist so, ich bin mir dessen bewusst, dass ich eigentlich selber schuld bin und dass ich dann irgendwie ein stabileres System hätte nehmen sollen.
Ja, aber Plex kommt ja eh von dritt externen Sources, sondern ist quasi immer hingefrickelt.
Ja, ist immer hingefrickelt, aber die Probleme, die ich jetzt in dem Falle hatte, gingen ja jetzt nicht primär von Plex aus, sondern mehr aus der Art und Weise, wie Arch Linux funktioniert, mit dem Rolling Release und mit irgendwie einfach mal alles hart upgraden und sonstige Dinge. Muss ich tatsächlich.
Aber ich meine, dass Sys-Upgrades von Betriebssystemen schiefgehen, gibt's ja jetzt.
Ja, gibt's schon, aber ich habe schon bestimmt 5 oder 6 Versionen von Debian abgegradet und ich hatte da bis jetzt also nichts, was in der Richtung, in die Richtung
dich ging,
dass es mich so geohnt hat, dass die Kiste sich weigert zu booten und dass ich dann irgendwie einen Monitor, eine Tastatur anschließen muss, damit ich ja überhaupt was drauf machen
kann. So weit ist es gekommen,
ja.
Ey.
Ja.
Goddammit.
Hast du sowas überhaupt
noch? Ja, aus Legacy-Gründen liegt hier noch eine USB-Tastatur rum, weil irgendwie, Legacy-Gründe.
Okay. Ja, ich hatte das auch immer mal wieder so mit meinem FreeNAS, dass der SSH irgendwie nicht gehen will und so. Und dann frage ich mich auch so, wo ist nochmal die USB-Tastatur?
Ja, und irgendwie Monitor ist jetzt nicht das Thema, weil auf meinem Schreibtisch stehen 3 Monitore und da habe ich halt einfach ein VGA-Kabel an einen von denen angesteckt und habe dann halt den benutzt.
Ja. Ich mach mal meinen
Mimimi-Import.
Es gibt so ein MAME, quasi was Multiple Arcade Machine Emulator ist, also quasi so Arcade-Emulator. Und mit dem kann man normalerweise das Volume lauter und leiser stellen, aber das funktioniert nur über Minus und ist gleich und quasi so ein paar, du kannst ein bisschen ummappen, aber du kannst zum Beispiel nicht die FN-Taste nehmen, also diese laut und leiser Taste, die auf meinem Laptop jetzt zum Beispiel ist, kann man nicht dafür hernehmen. Oder FN, keine Ahnung, F7 oder was auch immer das ist. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich das gerne haben wollte, weil ich habe so eine Fernbedienung per USB angeschlossen und die hat halt, wenn man da drauf drückt, passieren halt solche FN-Keys und nicht irgendwas, was dieses SDMM vertragen kann und deswegen gehe ich einfach direkt zu meinem Pick. Input-Exec ist quasi ein Tool, was auf Event Devices hört und bestimmte Sachen ausführen kann, wenn dieses Event passiert. Zum Beispiel eins von diesen FN-Events. Zum Beispiel KeyPress.key Volume Up oder so. Und dann kann man darauf reagieren und zum Beispiel irgendwas ausführen, was man da halt machen wollte. Oder die Musik lauter und leise stellen, was man in dem Fall, was ich in dem Fall haben wollte. Und deswegen, das ist mein Pick, Input-Exec für Tastaturen oder für solche komischen, auch für Joysticks oder so, wenn man dann quasi nicht die Joysticks-Action haben will, sondern irgendwas ganz Bestimmtes, das auf dem System passiert. Speziell für Headless-Sachen oder für Sachen, wo man normalerweise keine Maus und Tastatur dran hat, sondern es ist halt Special Purpose in dem Fall. Ja. Deswegen Input-Exec, mein Pick, SDMA, FN-Tasten, mein Mimi.
Gut. Sind wir jetzt schon bei den Picks?
Ja.
Okay.
Ja,
ich habe irgendwie eine App. Ich hatte letztens mal so ein bisschen die Use Cases, dass ich Pakete, die ich verschickt habe, irgendwie tracken wollte und habe da irgendwie eine App gefunden, die heißt Parcel Track. Die kann man standardmäßig irgendwie kostenlos benutzen. Wenn man ein bisschen mehr Funktionen will, gibt's ein In-App Purchase. Benutze ich gerade auf dem iPad ab und zu mal, wenn ich alle paar Monate mal irgendwie ein Paket verschicke und mir dann die Tracking-Nummer nicht irgendwie aufschreiben will oder den Zettel nicht irgendwo hier irgendwo aufheben will, dann speichere ich das kurz in mein iPad ein und dann kann ich gucken, wann meine Pakete ankommen. Okay. Ist eigentlich ziemlich.
Muss ich kurz reingrätschen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal davon hatten. Es gibt eine App von JuneCloud, die heißt Deliveries. Mhm. Das ist ein Indie-iOS-Entwickler, das ist eine iOS-App, also iPad, iPhone, die ist toll, die kostet ein bisschen Geld, aber der hat einen kleinen Sync-Service hinten dran und hat dann auch so ein macOS-Dashboard-Widget und mittlerweile auch eine Mac-App, die kostet auch, glaube ich, jeweils irgendwie so 3-4 Euro oder so, gibt eine tolle Watch-App und die ist toll, die kann alle möglichen Delivery-Dienste und cool. Die benutze ich seit irgendwie 5 Jahren oder so und die ist geil.
Cool. Werde ich mir auch mal bei Gelegenheit angucken. Ich habe halt irgendwie so schnell mal irgendwas gebraucht, wo ich jetzt nicht irgendwie groß nachrecherchieren muss, weil es Geld kostet, ob es denn wirklich das wert ist. Aber sieht gut aus.
Ja. Schön. Das nächste. Ah, hier. Ich habe Webdinge getan. Und ich brauchte einen Filter, der, wenn man irgendwas in die Tastatur eingibt, in einen, so ein Formfeld, dass er eine Liste filtert. Und dafür habe ich gefunden ein jQuery-Plugin und das macht das Richtige. Und ich habe darunter mal quasi das verlinkt, was ich gebaut habe. Und geht noch ein bisschen weiter, aber da kann man dann quasi AB eingeben oder so, dauert super lange. Und dann filtert er die Liste weiter. Und das ist eine coole Sache, finde ich jedenfalls. Also es ist quasi so Type und Filter in einem. Plus 1 und Like von mir für dieses jQuery-Plugin.
Cool.
Geht auch bestimmt irgendwie in irgendwie total modern, aber jQuery hat funktioniert. Deswegen
war es
quasi für mich Gewinn. Okay.
ProTube.
Ja, also ich habe vor ein paar Sendungen schon mal irgendwie gesagt, okay, ich habe mal so Dinge auf YouTube abonnieren für mich entdeckt, unter anderem irgendwelche Kanäle, wo es um irgendwelche Fahrradthemen geht. Ist gerade ein heißes Thema bei uns in der Gegend und auf der Arbeit und so. Ich habe da mal zwei Apps ausprobiert. Das eine ist TubeX, was mir eigentlich vom UI her fast besser gefällt, aber ist für mich unbenutzbar, weil es ist werbefinanziert und man kann die Werbung auch nicht mit irgendeiner In-App-Purchase oder sowas rausmachen, sondern die ist halt da und die geht ab alle paar Videos, die man abspielt, geht dann irgendwie ein Werbebanner auf, den man wegklicken muss und so. Das ist ganz, also UI-technisch ganz nett gemacht, aber halt irgendwie unbenutzbar. Im Gegensatz dazu kostet ProTube, glaube ich, irgendwie 5 Euro oder so. Nee, 2,99. Ist werbefrei. Dafür muss man manchmal gucken. Also die bietet auch alle Funktionen an, die so standardmäßig eine YouTube-App haben sollte. Ich musste allerdings mal ein bisschen suchen, um zum Beispiel rauszufinden, wie ich die Auflösung von dem Video einstelle und so. Das war bei TubeX so ein bisschen intuitiver alles. Ist aber mittlerweile meine Go-To-App, um irgendwie auf dem iPad Zeug zu gucken. Und funktioniert und ich stream damit auch irgendwelche Sachen an Fire TV wie nennt sich dieses Protokoll, Matt? Kannst du mir helfen?
Miracam?
Nee, das andere. Das Apple-Protokoll. AirPlay, genau, das. Ja, das, also kann man mal angucken, wenn man da irgendwie den Use Case für hat. Ich find's mittlerweile irgendwie nicht mehr ertragbar, auf der YouTube-Webseite auf iOS-Devices YouTube zu gucken, weil dann auch irgendwie alle paar Videos irgendwelche Werbung aufpoppt und es langsam ist und irgendwie der sich nie merken kann, was für eine Auflösung ich denn benutzen will und so weiter und so fort. Das
und der immer die fucking Annotations wieder anmacht.
Genau, standardmäßig Annotations anmacht und deswegen...
Scheißverein.
No. Also ist für mich so ein Use Case, wo ich sagen würde, eigentlich müsste das alles auch problemlos über die Website gehen. Praktisch ist aber eine App deutlich benutzerfreundlicher. Krass. Was habe ich noch? Ich habe vor kurzem mein Spotify-Abo gekündigt aus aktuellem Anlass, weil sie wieder irgendwie gemeint haben, sie müssten irgendwie fiese Änderungen in die AGBs reinschreiben, mit denen ich nicht einverstanden war. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte schon seit langem irgendwie das Gefühl, dass ich denen jeden Monat 10 Euro in den Rachen werfe, ohne dass es für mich tatsächlich, wie soll ich sagen, dass ich den Gegenwert davon bekomme. Und ich habe jetzt gedacht, ich habe doch früher mal relativ viel Musik bei Amazon gekauft, so als MP3-Download und so weiter.
Ja, kein Problem.
Und hab mir mal gedacht, okay, die Musik, die ich jetzt alles bei Amazon gekauft habe, die ist ja jetzt auch in meiner Amazon Music Library automatisch. Kann ich ja mal die Apps ausprobieren, die es da gibt, um da mal Sachen zu hören, die ich eh schon gekauft habe. Und stellt sich raus, die Apps sind gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Also kann man tatsächlich benutzen so. Ich habe jetzt mal die iOS-App auf dem iPhone und die Mac-App ausprobiert und ist nicht das hübscheste, tollste, was ich jemals gesehen habe, aber ist so weit benutzbar, dass man damit relativ bequem hier Musik streamen kann. Man kann dann auch einzelne Alben markieren, also zum Download markieren, dass sie dauerhaft runtergeladen werden, sodass man die auch offline hören kann und so. Also wenn man irgendwie da immer noch Musik albenweise kauft, kann man machen.
Musik kaufen.
So weit kommt's noch. Ja. Noch.
Also wollte schon sagen. Also ist vielleicht auch ein Thema, was irgendwie die nächsten Sendungen ich irgendwie mal ansprechen kann. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich mal so alternative Musikstreaming-Dienste mir mal angucke, also jetzt irgendwie Apple Music oder Radio oder so, die jetzt nicht unbedingt Spotify sind, weil wie gesagt, Spotify ging mir jetzt aus irgendwelchen Gründen auf die Nerven.
M is for Music. Okay.
Ja, also aber wie gesagt, das Amazon-Zeug, wenn man eh dann schon Zeug in dieser Library hat oder sich dort irgendwelche Sachen kauft, kann man mal benutzen. Ist auf dem Mac auch ganz nett, weil du sagst einfach, hier, jetzt lad mal runter und dann hast du plötzlich die kompletten 256 Kilobit MP3s auf der Festplatte oder 320 Kilobit könnte es sogar sein. Und die kannst du halt auch irgendwie in iTunes reinwerfen und irgendwo auf ein iPod spielen oder sonst irgendwo Dinge damit tun. Das ist dann halt auch DRM-frei und sonst was. Also ich glaube, diese Music-App ersetzt dann auch diese ganze... Früher hat man da von Amazon irgendwelche komischen Dateien bekommen, die man in irgendeinen Downloader reingezogen hat und das geht jetzt auch irgendwie bequemer.
Gut.
Ja, was habe ich sonst noch? Ich musste vor kurzem habe ich wieder Post vom Finanzamt bekommen, dass ich doch gefälligst mal meine Steuererklärung abgeben soll. Benutze ich standardmäßig Wieso für einen Mac und ist irgendwie so gebaut, dass ich da als Laie in der Lage bin, meine Steuererklärung abzugeben und dann noch Geld dabei rausbekommen. Und die Sachen haben bis jetzt, als ich sowohl als aus der Zeit, als ich als Freelancer tätig war, als auch für das Angestellten-Dasein immer relativ akkurat funktioniert. Deswegen pick ich das mal. Weil,
ja, kann ich unterstützen.
Weil, funktioniert. Weil, also ist nicht die schönste, tollste Software, die ich jemals gesehen habe, aber sie ist gut genug und bietet auch für mich als Laien genug Hilfemöglichkeiten, um dann mal rauszufinden, was ich denn da überhaupt tun muss.
Das UI passt zum Thema
Steuererklärung, ja,
sagen wir es mal.
Also ist über die letzten paar Jahre auch immer so ein bisschen besser geworden. War schon mal schlimmer.
Ja. Aber ja. Ist früher öfter abgeschlossen.
Ja. Tut's nicht mehr so.
Ja. Sehr schön.
Ja. Ja, Steuersoftware ist halt immer so ein Ding, aber es ist, glaube ich, da noch das Bessere unter den Schlimmen oder so. Ja.
es führt zum Ziel und das
genau.
Ist das Geld auch wert und das Geld, das es kostet, kann man ja wiederum für die nächste für
richtig,
die
nächste richtig, kann man dann wieder absetzen.
Und das macht es auch schon selber und gut.
Macht es auch schon selber.
Das ist jetzt ja, das trägt das dann schon ein in der vom, also wenn du im Jahr drauf an das machst, dann trägst du es vom Vorjahr sozusagen die Kosten ein.
Wie schlecht.
Jo. Gut. Enden wir mit einer Steuererklärung.
Ja.
Schön. Gut, was haben wir noch sonst? Nichts.
Ich glaube, das war's.
Wir sind nächste Woche nicht da und die Woche drauf wahrscheinlich auch nicht. Pleidi geht jetzt in Urlaub.
Ingo
ist gerade in Urlaub.
Darf der das überhaupt?
Ja, natürlich darf
Felix ich. Felix und ich machen nie Urlaub.
Genau, scheiß auf Urlaub.
Felix also war dieses Urlaub. Jahr, glaube ich, schon zweimal irgendwo unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich war einmal in den USA.
Ja, nee, wir machen nie Urlaub.
Niemals.
Nee, das war alles Arbeit.
Niemand hat die Absicht, Urlaub zu machen.
Genau.
Niemals.
Ja, dann muss ich jetzt demnächst in Urlaub.
Ja, genau. Mach doch mal Urlaub mit. Deine 20 Stunden.
20 Stunden Urlaub hier.
20 Stunden.
Deine 20 Stunden Urlaub im Jahr.
Wow. So, wir haben gesagt 20.
Mal langsam hier. Nicht so schnell. Also mehr als 15 schaffe ich nicht. Da zittern mir schon die Hände da. Gut. Ja, dann. Aufnahme hat geklappt.
Ja.
Bis jetzt.
Ach so, stimmt.
Gucken
wir mal, ob es noch läuft.
Das Maschinchen ist nicht mehr überhitzt. Es hat hier nämlich immer noch erstaunliche Temperaturen. Nicht zuletzt, weil wir unter erschwerten Bedingungen hier senden müssen. Wir können nämlich die Fenster nicht aufmachen, weil sonst von draußen Lärm einstreuen würde.
Das wollt ihr nicht.
Und das wollt ihr nicht. Und deswegen sitzen wir hier und schwitzen für euch.
Für euch, weil wir so nette Typen sind.
Ja, genau. In unserer Sauna. Hoffentlich ist es das, wenn wir dann irgendwann in ein paar Wochen wieder senden, ein bisschen kühler. Bis dahin.
Ja.
Wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt Spaß.
Computers.
Passt auf euch auf.
Vibes.
Genau. Dinge.
Was sagt der Ingo immer?
Ich sag dann habt Spaß und dann sagt irgendjemand am Gerät oder so.
Irgendjemand ist dann am Gerät.
Ja.
Welcher Gerät?
Der Gerät.
Okay. Der Gerät wird nie müde.
Okay. Ja, denn.
Ciao.
Ciao.
Schwing.